Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, ich grüße dich.
Ja, ich dich auch.
Da sind wir wieder, an einem regnerischen Samstag.
Samstag, genau.
Wie ich es prophezeit habe, es wird ein regnerischer Samstag, habe ich, glaube ich, zuletzt gesagt, in der letzten Woche.
Ja. Ich bin auch froh, dass ich gestern meine eigentlich für heute Vormittag geplante Gartenarbeit gestern Nachmittag noch erledigen konnte, weil heute Morgen, es hat ja bei uns auch nochmal geschneit jetzt.
Ja, bei uns auch.
Mhm. Boah, gestern hat es kurz geschneit, jetzt hat es, wie gesagt, heute Vormittag kurz geschneit. Mhm. Und deswegen, gestern war ja strahlend Sonnenschein nach dem Feierabend und dann die Zeit nochmal schön genutzt und kurz in den Garten, ja.
Ja, ich habe dieses Jahr immer noch nicht Rasen gemäht. Ich hoffe, das werde ich nächste Woche noch erledigen, so kurz vor Ostern nochmal über den Rasen zu gehen, ne?
Ja, dann kannst du schön die Eier, obwohl, wenn's Gras ein bisschen höher oder länger ist, kannst du die Eier schön bestecken.
Ja, aber wahrscheinlich findet man sie dann auch nicht so schnell.
Ja, also findest du dann nächstes Jahr oder beim nächsten Mähen dann.
Ja, wenn's dann irgendwie so knatscht beim Rasenmähen, dann waren's Ostereier, genau. So ist es. Ja. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr Ostern noch relativ früh ist, oder? Täuscht mich das?
Ach, ich habe vorhin gerade gehört, wie das kalendarisch eigentlich ist mit Vollmond und Kram, aber vergiss es, keine Ahnung.
Ja, also es kommt mir jedenfalls so vor, als ob es dieses Jahr etwas früher ist als sonst.
Das kann durchaus sein, ja. Wie gesagt, errechnet sich ja aus den, also, ja.
Wie auch immer.
Fällt ja nicht immer gleich.
So ist es. Ist ja nicht wie Weihnachten. Gut.
Fällt auch nicht immer auf denselben Tag.
Ja, aber es ist immer der 24.
Also Kalender, Wochentag so, ja.
Ja, aber es ist immer der gleiche immer das gleiche Datum. So viel wie ich weiß. Aber wo wir gerade bei Datum sind, jetzt bauen wir uns mal richtig eine schöne Überleitung. Jo. Apple hat bekannt gegeben, dass die WWDC 2026 ab dem 8. Juni, also Juno, bis zum 12. Juni geht. Jawohl. Ja, wollen wir schauen, was sie uns da zeigen werden. Ich vermute mal neue Betriebssysteme. Diese These stelle ich mal in den Raum.
Ja, es wurde ja auch spekuliert, was wir eventuell an neuer Hardware sehen werden. Mhm. Und da ist auf jeden Fall kein Mac Pro dabei.
Oh, jetzt machst du aber ganz schnell die Überleitung zum nächsten Thema. Ich wollte eigentlich noch so ein bisschen drauf eingehen.
Nee, können wir ja. Ich wollte es nur eben schon mal einstreuen.
Ja. Was sie vielleicht noch so zeigen werden in Richtung Siri und Gemini, wie sich das Apple so vorstellt. Und da hat man ja schon so einiges an Gerüchten gehört. Es soll wohl auch eine Standalone Siri Gemini, also /Gemini App geben. Natürlich nicht mit Gemini gelabelt, schon klar, aber dass man halt nochmal so eine zentrale Anlaufstelle hat, um zu schauen, was habe ich gemacht, was läuft ein, Historiengeschichten, also was ist an Interaktion gelaufen, dass man quasi so einen zentralen Hub hat, was abgegangen ist oder was man gemacht hat, so eine Anlaufstelle sozusagen. Das ist jetzt so die neueste Gerüchtesituation, wie sich dann die neue Siri darstellen soll oder das neue Intelligence, die neue intelligente Siri, wo wir schon, ich wollte gerade sagen, Jahrzehnte drauf warten, aber wo wir schon sehr lange drauf warten. Ja. Weil in iOS 26.4 haben wir ja nichts diesbezüglich gesehen. Das war ja immer noch so die Prognose oder die im Raum stand von vielen Analysten und Leakern, dass in 26.4 was kommt, ist ja nun nicht gekommen, wie wir alle gesehen haben. Und man geht jetzt halt davon aus, dass wir auch vor iOS 27 diesbezüglich nichts mehr sehen werden, dass das jetzt alles in iOS 27 ausgerollt wird. Ja, wäre ja dann auch noch im Jahre 26 zumindest die Vorstellung. Und Apple würde das Versprechen ja einlösen, was sie ja gegeben haben. Ja, ich bin gespannt.
Ich frage mich nach wie vor, ob wirklich der Anteil an iOS-Nutzern oder an iPhone-Nutzern so exorbitant groß ist, ja, die wirklich auf diese Features halt einfach warten.
Ich glaube schon, weil ich halt schon auch sehr viel sehe, dass die Geschichte ChatGPT und Gemini schon bei vielen Einzug gehalten hat und dass auch in Anführungsstrichen viele normale Nutzer damit interagieren und arbeiten.
Okay, aber du kannst ja ChatGPT, Gemini oder wie auch immer, kannst du ja auch auf dem iPhone nutzen.
Ja,
das
gut,
ist natürlich ins OS eingebaut.
Aber wenn ich das halt seamless im System drin habe, ist es natürlich viel einfacher und komfortabler und muss jetzt keine anderen Dienste nutzen. Also ich denke schon, dass da die Akzeptanz recht hoch ist und dass es dann auch genutzt wird dementsprechend. Also ich zum Beispiel nutze sehr viel Gemini, ich arbeite sehr viel mit Gemini und würde mich dann schon freuen, wenn ich das Gleiche in iOS
über Siri machen kann,
ja, klar.
Hm.
Und so geht es wahrscheinlich auch ganz, ganz vielen anderen Nutzern, vermute ich mal. Weil so Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, die mache ich da schon mit. Oder man hat sich da schon...
privat eigentlich kaum. Also in der Firma, okay.
Ja.
Das hat sich mittlerweile so ein bisschen eingegroovt, für was du das alles so nutzen kannst. Beziehungsweise für was du es nutzen kannst, halt beruflich. Aber privat nutze ich da eigentlich kaum was.
Teilweise als erweiterte Suchmaschine. Das ist für mich sehr...
Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also ja. Das ist ja auch das, was Google bemerkt, dass viele den... Chatbot, ja, aber dass viele halt Dienste wie ChatGPT oder wie Gemini einfach als Suchmaschine nutzen.
Ja.
Weil was natürlich nice ist, ja, wenn du sagst, hier die und oder das und das, ja, und ich suche die und die Alternative, mach mir mal 5 Vorschläge, sortiere das mal und bla und bereite das mal auf, Link, Bild, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall etwas, okay, Google zieht da auch jetzt nach mit Google Search. Aber das ist natürlich was, denke ich mal, definitiv dazu führt, dass Google das an ihrem Traffic da auf jeden Fall merken.
Ja.
Alle unbestritten, ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich privat. Ja. Bis jetzt, ich überlege mir ja schon, was ich überhaupt in Google reinwerfe. Ich habe zwar auch immer gesagt, ich muss privat die ganzen Google-Dienste und so weit. Aber da mache ich mir die letzte Zeit auch wieder mehr Gedanken, weil mir einfach der ganze Werbemüll so auf den Sack geht, wo du überall, ich versuche mittlerweile hier wirklich über alles irgendwie, was Cookies und Trackbarkeit und Dings betrifft, wirklich möglichst gegen Null zu fahren. Und dann wirst du doch mit irgendeiner Suchhistorie, ja, obwohl du da versucht hast, da relativ anonym unterwegs zu sein, wirst du dann wieder mit irgendwelchem Zeugs zugemüllt. Das ist, irgendwie geht's mir momentan echt auf den Sack.
Entweder man ist total, hat eine totale Awareness, sage ich jetzt mal, oder man, ein ist es komplett egal. Also so in der Mitte, der ist schwierig, jemanden zu finden. Also
das finden noch nicht mal. Es gibt ja wirklich Leute, die auch noch mit ihrem alten, die nicht mit einem Smartphone unterwegs sind und da halt relativ gut aufgestellt sind. Wobei das eine, wie gesagt, dann zu Hause, du kommst ja an der Suchmaschine nicht vorbei. Mhm. Und es ist ja auch nicht jeder so, dass er irgendwo Tor am Laufen hat oder so, ja. Deswegen ist es da halt, es wird einem nicht gerade einfach gemacht, ja. Sagen wir mal so. Und wenn du da wirklich mal ein Auge drauf wirfst, fällt dir mal auf, wie, obwohl du dich eigentlich relativ bedeckt behältst, was so dein Nutzungsverhalten, die Dienste, die du benutzt, ja, auch das, was du irgendwo rein oder raushaust im Internet, ja, was dich trotzdem irgendwo wieder einholt. Wie gesagt, gerade alles mit Werbung,
ja, klar,
und eingespielt und das ist halt vor allem über die Dienste und dann auch über die Geräte hinweg, ja, wo du dann doch irgendwo vielleicht noch Cookie oder eine Session irgendwo offen hast, ja, und dann kriegst du das auf einmal wo ganz anders, ja, dann wieder eingespielt. Also das ist schon viel Arbeit, die man da hat, um das irgendwie einigermaßen zu bereinigen. Das ist echt nicht so einfach, ja. Mhm. Und weißt ja auch, wie der Dienste gibt, die dir angeblich helfen dabei, aber inwieweit willst du da dann halt wieder jemand anderen irgendwas in die Finger? Also von daher ist.
Ja, es ist Fluch und Segen zugleich, ne?
Das ist es halt, ja. Weil irgendwo willst du ja doch einen gewissen Komfort haben.
Ja, klar.
Und Funktionen nutzen.
Mhm.
Und dann musst du, das ist halt so eine Kosten-Nutzen-Reaktion im Prinzip. die du da einfach machen musst. Was willst du oder welche Dienste willst du wie halt nutzen? Welche Funktionen kannst du verzichten oder auch nicht, ja? Und welchen Kompromiss gehst du halt wie ein?
So ist es, ja. Man muss halt abwägen, ja. Das ist halt so. Wie so oft im Leben. Und ich glaube, abgewogen hat auch Apple mittlerweile.
Ja, auf jeden
die
Fall.
Haben gesagt, ja, adios. Wir beerdigen den Mac Pro und streichen quasi diese komplette, nicht nur quasi, sondern sie haben aktuell die komplette Produktreihe aus dem Sortiment genommen. Man findet auf keiner Webseite mehr Referenzen auf das Gerät, zumindest auf keiner Seite, wo es die Dinger zu kaufen gibt. Natürlich gibt es dann noch technische Dokumente etc. Es gibt schon noch Hinweise auf das Gerät an sich, aber es wird nicht mehr aktiv als Gerät gelistet. Man kann es nicht mehr bei Apple kaufen. Und auch amerikanischen Medien gegenüber hat Apple bestätigt, dass das Gerät nicht fortgeführt wird oder dass die Produktreihe nicht fortgeführt wird. Das war es mit dem Mac Pro.
Ich guck mal, wie viel und wie oft wir in den letzten, wohl nicht letzten Sendung, aber generell die letzte oder regelmäßig immer wieder über das Thema gesprochen haben.
Richtig,
ja. Wo wir ja auch drüber spekuliert haben, ja, mit Chip-Entwicklung etc., wann ist es wieder soweit, wann kommt da entsprechend passender Chip, wird es einen separaten Chip nur für das geben, wie will man sich zum Mac Studio abgrenzen, wenn die Architektur halt einfach so ähnlich ist.
Ja.
Ist das, was du an Möglichkeiten mit dem Mac Pro hast, für den Preis, den du bezahlst, dann das auch wert im Vergleich zum Studio?
Mhm.
Ja. Der Mini hat mir den Pro so aufgeholt, ja.
Mhm.
Also nicht jetzt unbedingt zum Mac Pro, aber gerade auch mit der aktuellen Chip-Generation, das muss man auch mal gucken, ja. Der hing am M2 fest. Nee, hing am
doch, M2 fest? M2 Ultra.
Das war ja der Studio, der den M3 bekommen hatte, ne?
Ja, ja.
Und genau. Der hing ja am M2 noch fest, ja. Beim Mini bist du, deswegen, also das war echt schwierig, und vor allem für das Geld, ja. Apple, das ist ja auch nicht so, dass dann Apple gesagt hat, okay, das ist mittlerweile abgehangene Technik, wir verkaufen das für die Hälfte vom Preis. Nein, ja, das ist, du hast ja konstant, zumindest mal bei Apple. Wie gesagt, woanders gab es ja immer mal wieder ein bisschen Rabatt auf das Ding. Das ist schon schwierig mit dem Ding.
Ja, und zumindest so, wie er sich zuletzt dargestellt hat, war es keine wirkliche Option, dieses Gerät. Jetzt auch mal ganz abgesehen von der Leistung, es war ja nur ein M2 Ultra, aber selbst wenn sie da jetzt ein M5 oder ein M3 Ultra reingemacht hätten, ist der Vorteil der Aufrüstbarkeit zu gering gewesen. Du kannst ja keine Grafikkarte reinstecken, du kannst den Arbeitsspeicher nicht erweitern. Du hast ja wirklich nur einen sehr, sehr eingeschränkten Erweiterungsmöglichkeiten gehabt. Spezielle Audiokarten etc. Sowas hat alles halt funktioniert, aber das war, wie gesagt, ein sehr eingeschränkter Erweiterungskreis sozusagen von Erweiterungsmöglichkeiten. Man hatte dann die Möglichkeit, noch Controllerkarten für M2 SSDs reinzustecken. Das konnte man dann natürlich noch bis ins Unendliche treiben mit wirklich sehr großen Controllerkarten. Das war nach meiner Meinung ein riesengroßer Pluspunkt, weil man halt direkt schnellen Zugriff hatte auf den PCI-Express-Bus. Aber das kannst du ja heutzutage mit Thunderbolt 5 auch genauso gut realisieren, wenn es dann sein muss, sage ich jetzt mal. Es wäre
ja, vor allem, guck mal heute, gerade jetzt aktuell in der Situation, hast du den Vorteil, den du da hattest mit in Bezug auf Aufrüsten, zumindest mal was halt Festplatten betrifft. Das hat sich ja jetzt gerade preistechnisch mit der Entwicklung auch so ein bisschen überholt. Klar ist es, hast du immer noch den Vorteil, dass du halt dann das aufrüsten oder ausbauen kannst, wenn du das willst. Nur preistechnisch den Vorteil, den du da hattest, genauso mit RAM etc., das ist ja klar, hoffentlich nur vorübergehend, aber momentan bei den Preisen hast du auch selbst den Vorteil verloren, weil wie gesagt, den Studio kannst du nachträglich, klar, du musst extern aufrüsten, aber mein Gott,
da
gibt's so schöne, gute und vor allem schnelle Lösungen aktuell, ja, wo du da auch nicht viel hinterher stehst, außer dass du halt, wie gesagt, dann kein Studio mehr da stehen hast, ja. Soll dann noch ein bisschen an Zubehör dazu, ja, aber.
Ja, gut, das.
Mein Gott, das ist ein Desktop, ja.
Da gibt es ja elegante Möglichkeiten, das Ganze irgendwo unter den Schreibtisch zu bauen oder was weiß ich. Also da hat man ja auch Möglichkeiten, das vernünftig zu organisieren. Das ist ja nicht das Problem. Also zum jetzigen Zeitpunkt war es die beste Lösung, den jetzt einfach vom Markt zu nehmen. Sie hätten es nach meiner Meinung schon viel früher tun müssen. spätestens da, wo der M3 Ultra in den Studio reingekommen ist, da hätte man sagen müssen, okay, wir nehmen den Mac Pro jetzt vom Markt. Das wäre viel besser gewesen, wäre ein besseres Signal gewesen, als das Ding jetzt so lange noch so veraltet im Sortiment zu lassen. Okay, besser spät als nie. Somit hat sich letztendlich auch die Frage beantwortet, ob wir irgendwann noch ein Pro-Display sehen werden. Wahrscheinlich jetzt nicht, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt noch ein größeres, besseres Display sehen werden. Da werden wir erstmal jahrelang auf dieser 27 Zoll Größe hängen bleiben. Weil wir hatten ja auch mal spekuliert, ob da nicht noch ein Pro-Display XDR-Nachfolger kommt, was ja möglich wäre, aber da jetzt auch der Mac Pro komplett weggefallen ist, ja gut, ist jetzt nicht unbedingt eine Begründung. Man kann ja trotzdem noch ein größeres Display rausbringen, aber aufgrund dessen sehe ich da jetzt in dem Bereich so schnell auch keine Display-Erweiterung.
Ja, ich glaube aber gerade auch da wieder sieht Apple nicht den Bedarf größer als 27 oder
ja.
28 halt, ja, zu gehen, weil, wie ich hatte es auch schon angesprochen, wenn du 2 oder 3 Monate du dir da hinstellst, dann sind es keine 30er oder 32er in der Regel.
Im Normalfall ja, das ist richtig, ja. Gut. Es ist halt nur schade darum, jetzt mal auf den Mac Pro wieder zurückzukommen, dass diese traditionelle Schiene, Produktkategorie jetzt so weggefallen ist letztendlich. Ich meine, Apple hat uns in der Vergangenheit ja auch gezeigt, dass sie trotzdem wieder Produktkategorien irgendwann neu aufleben lassen. Das kann passieren, dass irgendwann dann der Name wieder zurückkommt. Das stelle ich jetzt nicht in Abrede. Das kann passieren, ne? Aber wann und wie, das wird man dann sehen. Vielleicht benennen sie den Studio dann auch irgendwann um. Mac Studio Pro oder sowas. Das ist dann nochmal eine stärkere
Variante. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt ja in dem Formfaktor nochmal ein Pro.
Mit einem Extreme-Chip oder mit einer irgendeiner größeren SoC-Variante, die dann nochmal oben drauf sitzt. Leistungstechnisch weiß man nicht. Kann ja alles passieren. Ja. Aber wie gesagt, nur weil jetzt der Name wegfällt, heißt es ja nicht, dass es keine Hochleistungsgeräte von Apple gibt. Die heißen jetzt halt nicht mehr Pro, die heißen momentan Studio und gut ist. Ja, so ist es. Schade.
Ja, schade. Aber wie war das lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Ne?
Ja, ich meine, die aktuelle...
Du konntest den in der Art und nicht mehr...
Nee. Die aktuelle SoC-Architektur, so wie es zuletzt war mit dem Intel Mac Pro, wo man halt aufrüsten konnte mit Speicher etc., die macht es jetzt halt schwer, einen Mac Pro in der alten Darreichungsform am Leben zu erhalten, und deswegen macht es ja auch wenig Sinn, den jetzt so weiterzuführen. Das ist schon richtig. Ja, es ist nur schade, dass es jetzt so lange herausgezogen worden ist. Das hätte man, wie gesagt, schon etwas früher machen können. Vielleicht hatten sie noch Restbestände, die sie irgendwie abverkaufen wollten. Vielleicht haben sie ja da noch irgendwelche Interessenten gefunden, die letzten Dinger gekauft haben. Aus speziellen Gründen. Die 5 Leute, die unbedingt eine Aufrüstkarte oder die unbedingt diesen Steckplatz brauchen.
Ja, mein Gott, gerade im oder bei Filmschaffenden etc. waren die ja eigentlich noch relativ gut in Use, ja. Von daher, ich wüsste gerne, was die jetzt machen, ob die wirklich auf Studio umgestiegen sind.
Ja, je nachdem.
Workflow oder
ja, je nachdem, was darauf gefordert ist oder was gebraucht wird, sage ich jetzt mal, ne? Wer jetzt absolute High-End-Grafikleistung braucht, der kommt sowieso um Nvidia 5090 nicht drumherum. Also der wird bei Apple sowieso keinen Rechner finden, der...
Ja, okay, das ist halt die Frage, welche Anwendung du hast. Also Videoschnitt ist nach wie vor eigentlich kein Thema.
Das nicht, aber wenn ich ja jetzt da eine Rendering-Farm habe oder große...
Ja, das ist die Frage der Anwendung. Ja,
wenn ich jetzt 3D-Rendering mache...
Aber das kennst du aus deinem Uni-Umfeld ja auch. Aber sobald es da auch in LMS und sowas geht, ja, bist du mit einem, selbst mit einem Mini eigentlich relativ gut aufgestellt.
Das ist richtig, ja.
Gerade wenn du da eventuell noch welche zusammenfasst in Cluster oder so.
Richtig, ja. Aber wie gesagt, wenn es dann um 3D-Modelle geht oder um 3D-Studio Max etc. Von Autodesk, da geht es dann halt schon um Nvidia-Geschichten. Da kommt man halt um ein Nvidia-System nicht drumherum. Zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht. Oder man mietet sich irgendwo eine Farm und gibt da seine Rendering-Aufträge hin. Je nachdem, wie intensiv und wie oft man das benötigt, kann sich das auch rechnen, aber meistens ist es doch günstiger, wenn man sich zu Hause einen Rechner hinstellt. Obwohl bei den heutigen Strompreisen, muss man das auch gut durchrechnen.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, was du mit heutigen Strompreisen nennst, aber...
Naja, sie waren halt schon mal vor ein paar Jahren günstiger, die Strompreise, sage ich jetzt mal. Also jetzt, und
ja, die waren auch schon teurer.
Ja, ja, das ist richtig. Zumindest aber wie gesagt, das ist ein Rechenexempel. Ob ich das rechne, jetzt einfach einen Server zu mieten...
Ja, okay, das ist ja sowieso. Das ist doch genauso die Frage, stellst du dir da was hin, wie du schon gesagt hast, ja, wenn du da so einen voll ausgestatteten Rechner stehen hast, ja, oder vielleicht auch ein paar mehr, ja, für die Aufgabe, das ist was anderes, als wenn du da einen Mac Mini hast, ja, aber der hat halt auch nicht die entsprechende Power. Ja. Wenn du sie brauchst, ja, sorry, aber dann...
Es kommt halt darauf an, wie oft ich das benötige, ne? Das ist halt, man muss es sich halt durchrechnen, was halt günstiger ist, ob ich Rechenleistung miete oder ob ich halt das Ganze zu Hause selbst betreibe. Ganz klar. So ist es. Ist genauso, wenn ich einmal im Monat oder einmal im Jahr einen Anhänger brauche, brauche ich mir auch keinen zu kaufen, den kann ich mir dann mieten, ne? Also, mal ganz, ganz weit entferntes Beispiel zu nehmen. Gut, so ist es. Also, rest in peace, ja, Mac Pro.
Es war schön, bis vielleicht irgendwann mal.
Wie gesagt, Apple wärmt gerne mal alte Produktkategorien auf oder zumindest alte Produktnamen auf. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Apple mal wieder Displays baut, nachdem sie sich davon verabschiedet haben. Gibt es ja nun auch seit Jahren wieder Displays. Und ja, wie gesagt, es kann irgendwann auch wieder ein Mac Pro geben. So ist es. Ja. Gut.
Aber wo wir schon bei schlechten Nachrichten sind, ich streue auch mal kurz was ein.
Streu. Ja,
Streu, genau. Wer noch überlegt hatte, sich eine PlayStation 5 zu kaufen, sei es jetzt die Digital, die mit Laufwerk oder auch die Pro, sollte das vielleicht die nächsten Tage tun. Und gucken, wo er sie noch günstig kriegt, weil, ja, wie gesagt, Sony bzw. PlayStation hat Preiserhöhungen angekündigt, und zwar durch die Bank durch 100 Euro. Also die Digital Edition wird 100 Euro teuer, die Disc Edition, die Pro. Die Portal sind, glaube ich, nur 30 Euro, die sie erhöhen, aber ansonsten wird's richtig teuer. Wir liegen ja bei der Pro zum Beispiel aktuell bei 7,99, das wären dann 8,99. Mich hätte Sony gestern Abend fast gehabt. Weil ich bin ja seit Monaten immer so mal am Überlegen, kaufst du dir doch vielleicht für den einen oder anderen Titel eine PlayStation 5, aber dann habe ich auch wieder gesagt, ah mein Gott, wegen ein, zwei Titeln, ja, oder weil die früher kommen, beziehungsweise dann ist ein Jahr dauert, bis die vielleicht auf den PC kommen oder so, ja, dann stellst du dir da vielleicht mal eine Play, dann, ah nee, so viel spielst du dann doch nicht, so viel Zeit hast du nicht, und dann sind es ja doch wieder 800 Euro, die du ausgibst, ja, in Zukunft wären es halt 900 für die Pro. Und hat's mir gestern Abend schon in den Warenkorb geklickt. Ja, weil wie gesagt, der FOMO hat ja dann doch zugeschlagen. Und dann ist ja die Frage, wie entwickelt, weil jetzt wird wahrscheinlich sehr viele kaufen. Gerade im Pro-Bereich, ja, denke ich mal, dass auch wahrscheinlich ein paar Spekulanten wieder dabei sind. Ja, ein paar Scalper, die jetzt noch ein paar Bestände sich zulegen für den Preis und die dann versuchen, später für 900 und mehr halt rauszuhauen. Befürchte ich, passiert auch gerade, ja. Aber ja, das ist nicht mein Problem. Hab dann doch nicht gekauft. Weil die 100 Euro, die ich da gespart hätte, habe ich jetzt 800 Euro gespart.
So kann man sich das natürlich auch verargumentieren.
Von daher, also nur deswegen, weil ich da jetzt gedacht habe, hier komm, nee. Also da bin ich so realistisch. Wir hatten ja vor der Aufnahme kurz mal auch nochmal über Autos gesprochen, wo ich ja auch gesagt habe, alleine, ja, und da auch so. Also da bin ich dann auch wieder für das bisschen, was ich so dann doch nutze, oder für die Titel, die dann exklusiv da sind, ja, nee, ist aber den Schuh. Nur weil die jetzt die Preise erhöhen, oder weil GTA 6 ja dieses Jahr wahrscheinlich noch kommt, und Sony meint, ja, sie müssten da jetzt die Preise anpassen. Und ob sie da nicht wirklich auch 50 getan hätten, nee, sorry. Nicht mit mir, aber wie gesagt, alle anderen, nächste Woche oder zum April hatten sie es, glaube ich, angekündigt. Also ein paar Tage haben wir jetzt noch Zeit. Es ist ja auch eine News, die momentan überall rumgetragen wird. Also selbst wenn unsere Hörer die Sendung erst später hören, haben sie die News wahrscheinlich schon über irgendeinen Kanal schon mitbekommen. Und ich hoffe, wer ein bisschen überlegt hat und da auch das für den finanziell okay ist, dass er es jetzt noch gemacht hat, weil da sind 100 Euro, ja, über die wir sprechen. Also das, also wer die ganze Zeit auf dem Fans war, ist, hat hoffentlich jetzt noch bestellt.
Ja, 100 Euro sind 100 Euro, ne? Das ist
so. Das ist halt auch schon wieder definitiv, ja. Je nachdem, 2 bis 3 Spiele, ja. Wir sagen mal zwischen 1 und 5, je nachdem.
Kommt oder auch mehr,
ist ja die Frage, was für welche Titel du wo, ja, und in dir hin und her. Vollpreis bewegen wir uns ja mittlerweile irgendwo um die 70.
Ja.
Wenn du Glück hast, gibt es 2, 3 Titel, die auch mal ein 50er kosten. Also von daher, wie gesagt, so 2 bis 3 Spiele, ja, hast du da auf jeden Fall auch schon wieder raus. Je nachdem, was du halt haben willst.
Ja.
Von daher. Also ich finde es, also mit der Konsolengeneration sind wir ja wirklich nur gearscht. Da gab es ja jetzt ist bei Sony, glaube ich, die 3. Preiserhöhung. Xbox hat ja, oder Microsoft hat ja auch fleißig erhöht die letzten Monate. Ja, und früher wurden die Dinger mal billig, ja, je länger die auf dem Markt waren. Und jetzt kennen die eigentlich nur eine Richtung. Das ist unglaublich, ja, immer teurer.
Naja, da kommen ja nun viele Dinge zusammen im Moment, ne? Das ist ja das.
Ja, Problem. Aber als, wie gesagt, klar, man muss auch gucken, ja, und vom Drauflegen alleine, ja, und so weiter und so weiter. Aber das ist wie überall, ja, ich denke, da hätten sie auf 50 getan.
Ja, gut.
Aber GTA 6, wie gesagt, steht vor der Tür. Also da kann man auch, denke ich mal, 100 noch mitnehmen. Und besser jetzt als, wie gesagt, zum Veröffentlichen von GTA 6.
Ja, ich habe ja auch...
Die Leute sich schon mal dran gewöhnen, ja, dass es nachher ein bisschen mehr wehtut.
Ja. Das war ja eigentlich auch mein Gedanke, wenn GTA 6 kommt, dass ich mir dann explizit für dieses eine Spiel eine Konsole kaufe. Aber...
dann solltest du vielleicht jetzt doch noch zugreifen.
Wann soll GTA 6 kommen? November oder was? Wie war das jetzt?
Zum Ende, ja.
Und ich... prophezeie mal, vielleicht wird es nochmal verschoben, ne? Weiß man nicht. Gibt ja auch so eine Fraktion, die sagt, das könnte nochmal verschoben werden, das Ganze.
Ja klar, es ist erst raus, wenn es raus ist.
Ja.
Das auf jeden Fall. Ich denke schon, dass sie das Weihnachtsgeschäft mitnehmen wollen. Ich denke mal, Sony wäre es auch recht, gerade auch, wie gesagt, mit der aktuellen Situation, Preisanpassung jetzt gerade wieder, wenn es kommt, ja, das würde vielleicht den ganzen Schmerz da ein bisschen rausnehmen. Vor allem würde es halt auch, was die Themen betrifft, gerade wenn es ein gutes Spiel wird und die Reviews entsprechend durch die Decke gehen, ja, und das Feedback da durchaus durchweg positiv sein sollte, holst du da natürlich auch schon wieder ein bisschen drumherum halt einfach ab. Zum Beispiel auch jetzt die Preiserhöhung bis zum Weihnachtsgeschäft, ja, oder hast du den Talk, den wir jetzt haben, da halt auch schon wieder vorbei. Klar ist es eine Sache, die wird auch Ende des Jahres noch wehtun. weil, mein Gott, man muss mir überlegen, wir reden jetzt über 900 Euro für eine Spielekonsole.
Ja.
Für eine Konsole, Freunde.
Ja.
Das tut echt weh.
Mhm.
Das tut echt weh. Aber nachdem wir die Gerüchte ja hatten, was wahrscheinlich die PS6 beziehungsweise die nächste Xbox kosten soll, da war ja von über 1000 Euro die Rede. Wie gesagt, man kann ja die zukünftigen Käufer da auch jetzt schon mal ein bisschen preissensitiv darauf vorbereiten. Ja,
du meinst langsam heranführen an die Preise. Ja.
Selbst die aktuelle Generation. Und was dann die nächste Generation für ein Schnäppchen ist, wenn es nur 1300 kostet. Ne? Hm. Das sind gerade mal 400 mehr.
Ja, ja, sicherlich. Es gibt da wahrscheinlich auch genügend Käufer, die das investieren werden. Und die
oder aber im Fall von Sony, vielleicht kostet ja die nächste dann auch um den Preispoint herum, je nachdem, wie ja bis dahin, gerüchteweise soll ja auch der Release entsprechend später kommen, ja. Vielleicht haben sich die Preise bis dahin ein bisschen gefangen und die kommt dann zum selben Preis auf den Markt und kannst dann sagen, guck mal, die ist nicht teurer als unsere PS5.
Ja, je nachdem, wie sich das, wie die Speicherkrise sich dementsprechend genau. weiterentwickelt ja. oder wie sich das wieder normalisieren wird, das Ganze. Das ist die Frage. Ja. Wir haben ja nicht nur eine Speicherkrise, wir haben ja auch eine Energiekrise im Moment und man weiß ja auch nicht, wie lange das dauern wird. Viele sagen, ja, das wird zeitnah sich erledigen, aber viele sagen, das wird die schwerste Energiekrise seit dem Jahre 1973. Dagegen war das 73 nur ein leichter Husten. Ne?
Wenn da jetzt demnächst nicht irgendwie eine Entspannung sich andeutet, wird das, wirst du es wahrscheinlich bis Ende des Jahres definitiv noch spüren. Und die Frage ist ja, selbst wenn es jetzt besser werden sollte, wie lange dauert es, bis sich der Markt wieder dahin gefunden hat und wie wird sich letztendlich der Preis halt wirklich einpendeln? Ja. Weil wenn du mal guckst, gerade Rohölpreise, wie die aktuell liegen, wie die während Corona gelegen haben und wie zum Beispiel auch der Preis an der Zapfsäule während Corona ausgesehen hat und wie er heute aussieht.
Mhm.
Das korreliert auch nicht so ganz. Ja, von daher, selbst wenn jetzt Entspannung kommen sollte, ja, und auch die Aussagen von Trump stimmen mit, ja, so und so viele Schiffe sind als Geschenk vom Iran unterwegs, ja, bla bla bla, blubber, ja, was wird es, oder wohin nach unten werden sich die Preise halt noch entwickeln, wenn überhaupt, ja.
Ja. Ja, da gibt es ja verschiedene Analysten und verschiedene Aussagen zu und ja, ich bin gespannt. Ich glaube auch nicht daran, dass sich die Preise signifikant nach unten entwickeln werden.
Das Problem ist ja, wenn sie mal da oben sind, auf dem Level, wie wir sie jetzt hatten.
Ja,
wie gesagt, alleine bleiben wir bei dem Zapfsäulenbeispiel. Du hattest hier mal hier 2020 oder so, hattest du ja auch schon in der Spitze gehabt. Klar, ging jetzt nochmal runter. Wir lagen jetzt auch zuletzt gerade bei uns in der Region bei 1,94 für E10, ja, nachdem wir auch schon 2,14 hatten. Was ja auch schon wieder, klar, ich nehme die 1,94 gerne mit, aber das ist kein Vergleich zu den 1,74, wo wir es vorher hatten.
Genau.
Oder zu den 1,64, nochmal kurz davor, ja. Wie gesagt, jetzt bist du schon in Anführungszeichen glücklich über 1,94. Warum sollte das nochmal jemals auf die 1,74, selbst wenn die Preise nochmal entsprechend runtergehen, also im EK, ja, fürs Rohöl, wird das jetzt dieses Jahr nochmal irgendwo an die 1,74 oder drunter nochmal rankommen?
Mhm. Ja,
ich sehe es ja eher skeptisch, ja.
Ich meine, ganz zu schweigen von den Benzinpreisen, aber die Dieselpreise sind ja nochmal eine Schippe oben drauf.
Ich sag
ja,
wie gesagt, das ist halt das, was ich jetzt getankt habe, außer die eine Tankfüllung mit Super Plus, die ich da machen musste. Die Tage,
ja.
Aber das ist ein anderes Thema. Das tut so weh. Aber wie gesagt, 1,94, du hast dich jetzt, oder du bist schon froh, ja, wenn es unter 2 Euro ist. Das ist ja auch was hier psychisch, da wirst du ja schon konditioniert drauf. Deswegen, also 1,74, also ich für mich persönlich, klar, nehme es gerne mit. Ich nehme auch gerne 1,64, 1,54, klar, kein Thema. Hatten wir alles schon mal, ja. Wir hatten auch schon eine Mark für Diesel, aber das ist ja schon so lange her.
Ich kenne Zeiten, aber noch 95 ja, komm, Pfennig 90, bezahlt noch. Ne?
Für eine Kugel Eis, ja.
Ja, nein, für einen Liter Diesel.
Nein, ich sage ja, aber für eine Kugel Eis, ja, ist auch noch 50 Pfennig bezahlt. Aber das ist ja hier wieder so alte Oper, ja, Talk, ja. Aber ich sehe es nicht unbedingt, dass wir dieses Jahr solche Preise nochmal in der Zapfsäule haben. Echt nicht.
Ich sehe es auch nicht, nein.
Und das sind halt Sachen, die tun wirklich weh. Und das, wie du schon gesagt hast, das ist ja nicht nur der Benzin an der Zapfsäule. Das ist ja dann halt auch deine Gasabrechnung, wenn du mit Gas heizt.
Öl.
Das ist, genau, das ist der Öltanker, LKW, der dann dein Öl liefert, ja. Du hast ja überall momentan die Preise. Das heißt, wenn du sagst hier, du musst antizyklisch einkaufen und bla, bla, bla. Trotzdem kostet doch das,
antizyklisch hilft dir im Moment auch nicht so viel weiter beim Heizölpreis.
Das ist ja die Problematik.
Der wird jetzt auch nicht im Sommer signifikant nach unten gehen. Minimal wahrscheinlich, weil es der Sommer ist, aber...
Wobei ich da auch sagen muss, wir haben ja hier Flüssiggas für die Heizung. Und ich habe jetzt auch gerade wieder kaufen müssen und war überrascht, wie es nicht aufgeschlagen ist.
Ja.
Das war mal eine angenehme Überraschung.
Ja, ich habe gestern.
Da bin ich halt auch wieder außen vor. Ja, mein Gott, wie gesagt, ich hab die Möglichkeit. Ich muss ja Flüssiggas machen.
Naja.
Und bin da halt dann von dem Preis abhängig, aber der hat sich echt, keine Ahnung, warum der nicht unbedingt niedrig, aber warum der nicht so stark am Schwanken ist, ja, wie jetzt alles andere gerade, ja. Wobei, wie gesagt, Flüssiggas ist ja auch so ein schwieriges Thema zurzeit. Aber naja, ich nehme es gerne mit. Ja.
Naja, klar. Ich habe gestern Heizölpreise recherchiert und da wurde mir ganz anders.
Ja, ja, klar.
Und es kommt auf mich zu, unabdingbar. Ne? Das geht gar nicht anders.
Ja,
solange ich es warm haben möchte, ne? So ist es.
Aber auch da, ja, wir haben ja hier auch gesagt, komm, so 1-2 Grad kannst du auch nochmal einsparen. Der Winter ist ja im Prinzip rum, ja. Und ob du jetzt hier in in 15 oder 14 Grad sitzt. Nein, Scheiß. Wie gesagt, so ein Grad, ja, mein Gott, scheiß drauf, ja. Das sind auch so Überlegungen, wo du da machst, ja, komm.
Man muss jetzt ja auch nicht in kurzer Hose und T-Shirt in der Wohnung umherlaufen.
Ja.
Man kann sich auch mal ein leichtes Strickjäckchen anziehen.
Ich krieg's immer nur von meiner Frau mit, wenn sie bei Kunden ist, wo sie dann auch sagt, ja, da, wie lange die Heizung gar nicht in Betrieb hatten oder auf wie viel Minusgraden die in Anführungszeichen die stehen haben, ja, wo ich auch denke, ey, sorry, klar, man muss nicht unbedingt hier 25 Grad in der Bude haben, aber so quasi kurz über dem Gefrierpunkt muss ja auch nicht sein.
Es gibt da auch schon Experten, die übertreiben das auch. Ich war ja, letztens beim Kunden, der hatte seine Wohnung aber derartig warm und der lief im T-Shirt und einer kurzen Hose im Haus umher.
Ja, wenn man sich das leisten kann, ist das auch schön, wenn man das gerne so hätte. Ja. Mein Schwiegervater war ja auch so einer, der hatte das ganze Jahr über die Heizung laufen. Und zwar, damit er wirklich konstant halt wirklich seine, ich glaube, 24 Grad oder so halt im Haus hatte. Kann man machen, ja. Ist jetzt nicht unbedingt so meins.
Naja gut, im Hochsommer wird es sich wahrscheinlich erledigen mit den 24 Grad. Da hat man es sowieso dementsprechend mindestens auf 24 Grad, wenn die Sonne richtig runterknallt.
Ja.
Ja. Naja.
Das hast du gestern bei uns gemerkt. Ich hatte ja gesagt, die Sonne hat geschienen.
Ja.
Als ich da nach der Gartenarbeit hier reinkam, habe ich auch gedacht, du kommst in eine Sauna.
Ja, ja.
Die Sonne stand auf dem Haus. Wie gesagt, okay, die Heizung hat ja entsprechend dann geregelt, aber trotzdem war es hier alle gefühlt. Klar, weil du hast ja die Sonne draußen, aber trotzdem, die Temperaturen waren ja trotzdem unter 10 Grad im Prinzip bei uns. Du hast trotzdem schön die Sonne, ja, du hast in der Sonne gearbeitet, ja, war ja auch angenehm dann mit, wenn du dich da ein bisschen betätigt hast. Und dann kamst du hier in das Haus rein und ich so, Gottes Willen, ja, wer hat denn hier die Heizung aufgedreht, ja? War ja nicht der Fall, aber
ja.
Habe ich auch gedacht, na okay, dann könntest du eigentlich auch nochmal runterdrehen, aber spätestens dann, wenn du eine Stunde rumgesessen hast, wird es dann wieder wahrscheinlich zu frisch. Ja.
So ist es. Gut.
Ah, okay, wo waren wir denn aber eigentlich?
Wir waren bei der PS5, bei der Preiserhöhung.
Bei der PS5, ja, genau. Ja.
Und davor waren wir beim Mac Pro. Der Mac Pro, genau. Der war ja dementsprechend ein Rechner made in America oder zumindest zusammengesetzt in America. Und jetzt hat natürlich, was heißt natürlich, das American Manufacturing Program wurde erweitert. Viele sagen, das ist eine erneute strategische Annäherung an die Politik von Trump. Naja, das muss man aber, glaube ich, ein wenig differenzierter sehen. Weil dieses Programm wird ja nicht erweitert, sondern es wird jetzt nur Stück für Stück ausgerollt. Dieses Programm wurde ja schon vor ein paar, glaube gut einem Jahr bekannt gegeben, wie sich das, wie groß das Investitionsvolumen ist. Und Stück für Stück werden jetzt halt die Partner bekannt gegeben und werden halt die strategischen Investitionen und Ausrichtungen bekannt gegeben. So habe ich das zumindest verstanden. Das ist keine Erweiterung, sondern das ist jetzt nur die Bekanntgabe der jeweiligen Teilnehmer und Firmen.
Ich glaube, die Summe hatten sie zwischendrin mal erhöht.
Um 100 Millionen wurde die mal erhöht. Genau. Aber es ist jetzt nicht nochmal ein Batzen, der jetzt oben drauf kommt, sondern es werden jetzt halt die Partner bekannt gegeben und die Standorte, wo dementsprechend kooperativ mit ausgebaut wird.
Ich glaube, das ursprüngliche Programm war ja eh noch aus der Zeit vor Trump. Also das spielt, glaube ich, Apple in die Hand, weil gerade die ganzen Bestrebungen von Trump, beziehungsweise von der US-Regierung ja seit der Administration ja da gezielt auf jeden Fall auch wieder drauf hingehen und da einwirken wollen auf die Produktionsverlagerung oder Ausbau in den Staaten. Wie gesagt, bei Apple hat es, glaube ich, oder stand es eigentlich vorher schon und das spielt denen halt jetzt, wie gesagt, so ein bisschen in die Hand.
So ist das.
Dass sie das vielleicht beschleunigen, um da auch nochmal ein paar Pluspunkte zu bekommen bei der US-Regierung. Ja, mein Gott, ist nachvollziehbar. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, was nur auf Trump seinen Mist da gewachsen ist, ja.
So ist es. Und dass man das natürlich jetzt medial noch ein bisschen mehr ausbaut und etwas mehr Publicity-mäßig aufhübscht, sage ich jetzt mal, das liegt ja auf der Hand, weil das liest natürlich der Trump und seine Konsorten relativ gerne, wenn man jetzt den Standort Amerika noch bekräftigt und noch weiter ausbaut. Also im Kern ist es TDK. TDK baut jetzt noch ein paar Sensoren, die jetzt vor Ort produziert werden. Das sind dezidierte Sensoren, die speziell für Apple gebaut werden. Es sind aber auch andere Sensoren, die halt auch woanders hardwaretechnisch stattfinden werden. Bloß Apple beteiligt sich halt wie üblich an Produktionsstraßen, an Produktionsmaschinen und sichert sich natürlich auch den Ausbau und auch die gesicherte Lieferkette. Das ist ja Apple immer sehr wichtig und damit sind sie auch immer sehr gut gefahren, dass sie halt auch immer gesicherten Zugriff auf ihre Komponenten haben und auch immer im Fluss sind im Fluss der Lieferkette sind sozusagen. Und Cirrus Logic rüstet die Produktionsstätten in New York auf. Das heißt, das wird nochmal erweitert. Cirrus Logic ist ja auch so ein alter Hase in der Halbleiterindustrie. Also ich kenne die schon aus meinen Systemhauszeiten. Da haben sie noch selbst produziert, da haben sie noch direkt Controller geliefert etc. Mittlerweile haben sie sich, glaube ich, vom Direktvertrieb verabschiedet und machen jetzt nur noch Halbleiter Zulieferungskomponenten, sage ich jetzt mal, also Controller-Chips etc. Und dieses ganze Investitionsvolumen verteilt sich halt auf die Partner bis zum Jahre 2030 auf insgesamt 400 Millionen US-Dollar. Und das wird dann halt auf die dementsprechenden Partner verteilt. Da ist, glaube ich, auch noch ein dritter Partner dabei, aber den habe ich jetzt irgendwie vergessen, in die Shownotes reinzuschreiben. Ja. Aber wie gesagt, das ist alles eigentlich schon im Rahmen dieser großen oder im Rahmen des großen American Manufacturing Program festgelegt gewesen. So ist es. So, das dazu.
Jetzt bin ich gerade überlegen, sollen wir das Thema ThermaFab noch kurz ansprechen?
War das nicht mit
Elon Musk und Chipproduktion?
Also,
die er aufbauen will in Tesla, in Texas.
Ich habe da mal so quer gelesen und habe mich da mal mit beschäftigt.
Ich auch. Also nicht nur quer gelesen. Ich habe das ja auch hier seine Präsentation verfolgt etc. Es ist wieder sehr ambitioniert.
Das hast du jetzt aber sehr wohlwollend ausgedrückt.
Ich finde die Timeline ein bisschen. Ja, es ist halt typisch Musk.
Also für das, was Musk innerhalb dieser kurzen Zeit schaffen möchte und was er da von sich gibt.
Zu welchem Geld?
Geld? Dafür hat TSMC, die ja nur wirklich, ich vergleiche jetzt mal TSMC, die ja nur wirklich spezialisiert sind und
was hat er gesagt? 3/4 der Kapazität von TSMC will er irgendwie da hinstellen.
Ja.
Und zwar von jetzt auf heute im Prinzip.
Ja, und der Zeitplan.
Und für einen Bruchteil der Summe.
Ja, und der Zeitplan ist absolut utopisch.
Der Zeitplan und vor allem, wie gesagt, auch das Geld, was er da sagt, die 20 Milliarden, die er da investieren will, das reicht von alle. Zumindest mal das, was wir heute aktuell an Kostenstrukturen haben in dem Bereich, das ist noch nicht mal ein Zehntel von dem, was er wahrscheinlich braucht. Ja.
Ich meine, ich bin jetzt ja nun nicht der extreme Halbleiter-Experte, aber allein das, was ich so an peripheren Wissen habe über Halbleiter, Elektronik und Industrie, nur so vom Verfolgen dieser ganzen Industrie, das zeigt mir, dass das utopisch ist. Also das ist nicht machbar.
Es ist ja, wie gesagt, viel mit vielem glaube ich schon, dass er in dem Bereich viel erreichen kann.
Aber
wie gesagt, sein Zeitplan und auch die Kosten, die er da projiziert. Vor allem der Zeitplan. Wenn er schon da irgendwo was hätte und da umrüstet, ausbaut, alles kein Thema, aber der stampft's ja quasi aus dem Boden. Ich finde es richtig, dass er sagt, wir müssen das Thema selbst angehen, wir brauchen die Chips, also müssen wir sie produzieren. Du hast einfach das Problem, dass du abhängig bist von TSMC zum Großteil.
Ja.
Oder generell von diesen Produktionsstätten, die halt im Ausland stehen. Du bist abhängig von dieser Versorgungskette, ja, und das ist ja nicht nur die Produktion vor Ort, sondern wie kriegst du es auch zu dir? Das sehen wir ja auch gerade aktuell wieder mit dem ganzen Hickhack, den wir haben. Du musst es ja auch zu dir an die Produktionsstätte bekommen. Und das ist auch was, wo wir ja seit Jahren in Europa drüber reden und wo wir es nicht hinkriegen.
Mhm.
Und
klar.
Du brauchst da, wie gesagt, jemanden, der dann einfach mal ein Machtwort spricht. Wie gesagt, ob das dann jetzt, ich glaube nicht, dass das auch nur annähernd in dem Zeitrahmen funktionieren kann, wie er sich das vorstellt. Vor allem, er will ja auch gleich auf den 2-Nanometer-Prozess springen.
Er will ja gleich im Goldstandard einsteigen, sozusagen.
Ja, das ist schon Platinum-Standard. Ja. Also so wie er das von 0 auf 100 machen will, dann das ist nicht nur Gold, ja, was er da im Prinzip drucken will. Und er will ja alles, wie gesagt, alles an diesem einen Standort machen. Von den ersten oder vom
Allein das Errichten dieser Produktionsstätte,
genau.
weil der Kreis der Firmen, die diese Produktionsstätten bauen können, der ist ja auch sehr, sehr klein. Also er ist ja auch auf dementsprechende...
Ja, er muss ja auch die ganzen Produktionsanlagen und das, was er braucht für die Entwicklung und für die Produktion vor Ort, die Gerätschaften muss er ja auch erstmal zukaufen.
So ist es.
Dann, wie gesagt, da hast du ja auch nur eine Handvoll von Lieferanten, die produzieren können.
Noch nicht mal eine Handvoll.
Die haben ihre Verträge ja schon mit anderen Firmen, die aktuell schon dabei sind, ihre Produktion da ja fortwährend ausbauen, beziehungsweise umstellen, weiterentwickeln. Da musst du ja irgendwie auch rankommen an die Maschinen. Und du kaufst ja auch nicht irgendwie Abgehangenes, ja, wo du sagst, okay, das läuft bei uns aus oder wir stellen gerade auf den nächsten Prozess um, du kannst die Maschinen kannst du haben. Nö, der will ja das, was nächstes Jahr kommt.
Ja, ja.
In Anführungszeichen und will er ja haben.
Ich meine, es kommen ja so viele Dinge zusammen derzeit. Das heißt, wir stecken in einer Speicherkrise. Die großen Player, die sichern sich gerade.
An die Rohstoffe auch noch rankommen.
Die sichern sich gerade Kapazitäten, die sichern sich gerade Produktionsmaschinen. Ja. Stichwort Apple. Und Apple lässt sich da bestimmt nicht die Butter vom Brot nehmen. Also von daher ist das ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, solche ambitionierten Zeitpläne aufzustellen und dementsprechend zu solchen günstigen Konditionen. Und das ist ein typischer Musk.
Das ist typisch Musk.
Genau, das ist
raus mal raus.
Ja.
Wie gesagt, der pumpt da ja auch wieder hier seinen Aktienwert auf.
Mhm.
Momentan. Der nicht nur seinen, sondern gerade die Firmen, die ja da in Frage kommen als Zulieferer etc., du hast, wie eben schon angesprochen, du hast ja nur eine Handvoll Leute oder Firmen, die da in Frage kommen, die steigen ja jetzt auch wieder am Wert, weil die können sich ja jetzt ihre Kunden oder ihre Preise entsprechend ja auch wieder festmachen.
Ja.
Oh, wir haben jetzt hier die Terrafab, die will bei uns einkaufen. Freunde, entweder oder. Ja. Und das ist ja genauso, das zieht so einen Schwanz nach sich. Wir haben jetzt gerade das erlebt, ja, was hier der ganze AI-Boom und der Ausbau und Datacenter und das Abgreifen am Markt von Komponenten betrifft. Und dann hast du jetzt so eine Ankündigung noch.
Ja, ja.
Das macht die Situation nicht besser.
Nein.
Wenn das Ding mal steht, Hut ab, ja, vor allem wenn er dann wirklich das produzieren kann, was er da produzieren will und vor allem in der Qualität dann auch, wie gesagt, der will ja direkt mit dem 2-Nanometer-Prozess anfangen.
Ja. Also,
das ist mehr als ambitionierend.
Wenn er das schaffen sollte, in dem Zeitraum, den er zugesagt hat, dann wäre das ein Weltwunder, ein weiteres Weltwunder.
Der hat noch nie irgendeinen Timescale eingehalten, die er bekannt gegeben hat. Deswegen, also ich gehe auch nicht, wie gesagt, das wird definitiv sich verzögern, beziehungsweise der wartet da wahrscheinlich auch noch auf irgendwelche Fördergelder und Zusagen aus der Regierung, beziehungsweise aus Texas, bevor da irgendwo was wahrscheinlich passiert, ja. Das ist wieder so eine Idee, die er hat, die definitiv, wie gesagt, auch notwendig ist.
Ja, klar.
Du machst dich da halt auch wieder unabhängig aus der ganzen Situation, die du aktuell hast.
Ja.
Aber wie gesagt, wenn man es noch wohlwollend ausdrücken will, ist es halt, wie gesagt, sehr ambitioniert. Ich will nicht sagen, dass er aus der Luft gegriffen irgendwie was. Aber das ist schon sehr, sehr ambitioniert. Man sollte ja wissen, welche Erfolge man oder Musk haben kann mit seinen Ideen.
Naja, ja, kann er.
Ja, wie gesagt, er muss sich halt da, vor allem er hat ja noch nicht mal, er muss sich ja auch vieles an Know-how erst noch einkaufen. Das kommt ja auch noch dazu. Die Idee alleine,
Ich meine, und wenn man bedenkt, wie lange TSMC gebraucht hat, auf dem Level zu sein, wo sie jetzt sind, das muss man ja auch mal in Kontext setzen.
Ja, okay, wie gesagt, der Nächste hat es einfacher.
Ja, ja, schon. Aber trotzdem liegt ja das Know-how und die Property von den Leuten nicht auf der Straße. Die Leute, die das können und die das entwickeln, die Ingenieure,
Aber wie gesagt, die ganzen Firmen, die halt da einfach in dem Bereich tätig sind, die sind jetzt da. Die haben ihr Know-how, du kannst da entsprechend einkaufen. Also die Nächsten haben es definitiv einfacher.
Das ist
aber
richtig.
Wie gesagt, ich denke, dass er mit seiner Timeline, die er da hat, definitiv äußerst positiv gerechnet hat.
Ja, ja.
Und ich glaube nicht, dass das auch mit Gronkh, dass es so funktionieren wird. Ja.
Gronkh? Mit Gronkh meinst du?
Gronkh.
Gronkh ist was anderes.
Gronkh ist wieder, ist jemand anderes.
Ja, ja.
Genau.
Ja. Ja, also ich glaube es nicht, dass das zu schaffen ist. Aber gut, Überraschungen gibt es immer wieder. Ja, und wo wir gerade bei Überraschungen sind, ja. das war ja meine Überraschung der Woche. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es wirklich eine große Überraschung, weil das iPhone Air soll...
Oh ja, die Zahlen habe ich auch gesehen.
Soll angeblich doppelt so beliebt sein wie das iPhone 16 Plus. Und das iPhone 16 Plus, naja gut, das war jetzt auch nicht so der Burner, sag ich jetzt mal. Und generell hatten es die Plus-Geräte ja immer so ein bisschen schwerer. Ich würde sagen, die allerersten Plus-Geräte, die hatten es etwas leichter im Markt, weil es war eine schöne Alternative, ein großes Display zu bekommen zu einem halbwegs vernünftigen Preis. Also es gab Zeiten, da waren die Plus-Geräte wesentlich beliebter, aber so 15 Plus etc., da wo es ja dann anfing, die waren nach meiner Meinung und auch nach meinem Empfinden nicht so beliebt am Markt, obwohl ich selbst ja ein Plus-Gerät hatte kurze Zeit und ich persönlich damit zufrieden gewesen bin. Anyway, jedenfalls soll im Endeffekt das Nachfolgegerät, was ja das iPhone Air ist vom 16 Plus, einen sehr großen Marktanteil haben, nämlich von 6,8%. Im gleichen Zeitraum gemessen hat das iPhone 16 Plus einen Marktanteil von 2,9%. Man muss dazu sagen, es sind keine Verkaufszahlen, sondern es sind statistische Erhebungen aus einer Benchmark-Datenbank oder einem Geschwindigkeitstest. Das heißt, da wird ja erhoben, mit was für einem Gerät man dort sich einwählt oder die App startet und über welchen Carrier man geht etc. Und das sind halt Erhebungen aus dieser Datenbank heraus. Und daraus resultieren dann dementsprechend diese Marktanteile, gemessen in den Staaten. Das sind jetzt keine internationalen Marktanteile, die Erhebungen wurden in den USA gemessen. Trotzdem ist das sehr respektabel, dass es halt dementsprechend so hohe Zahlen sind. Der Messzeitraum war im Quartal 4 2025. Also das letzte Quartal von dem Jahr 2025. Deswegen wundert es mich so, dass diese Geräte am Markt in Anführungsstrichen, also die iPhone Air-Geräte, so günstig zu bekommen sind und vom subjektiven Empfinden her so verramscht werden. Weil da waren ja wahnsinnige Preisreduzierungen sichtbar. Jetzt nicht logischerweise nicht bei Apple, aber im Third-Party-Markt. Weil wenn das Gerät doch so beliebt ist, warum wurde es dann, werden die Geräte denn speziell in Europa so verramscht? Ne? Da passt so einiges jetzt nicht zusammen, nach meiner Meinung.
Ja, wobei ich keine Ahnung habe, wie die Preise in Amerika sind. Weil wenn du mal guckst, bei uns hast du ja aktuell regelmäßig eigentlich das iPhone Air mit ungefähr 25% günstiger als UVP.
Yep, genau. Und was eine Hausnummer ist. Was eine absolute Hausnummer ist.
Genau. Du hast das 17er, glaube ich, aktuell auch mit teilweise 10%.
Kommt auf die Farbe an, aber kommt genau. Hin ungefähr. Ja.
Ungefähr 10%. Was die 2, zumindest mal bei uns hier, in eine sehr ähnliche Region bringt. Du liegst irgendwo zwischen 850 und 890 Euro oder so. Ja. Mhm. Da liegen die 2 nicht so weit auseinander. Klar, technisch ist das 17er, würde ich sagen, dem eher immer noch vorzuziehen.
Ja.
Wenn du halt nicht wirklich generell mit dem Design mehr oder das dir mehr liegt oder das der Grund für dich ist, zum Beispiel zu einem Air zu greifen.
Mhm.
Warum habe ich das so aus dem Kopf raus? Weil ich mich die Tage auch gerade wieder mit einem neuen iPhone beschäftigt habe und da einfach mal wissen wollte, wie das Air aktuell liegt, weil ich das nach wie vor vom Design her ein sehr schönes Gerät finde.
Ja.
Das Einzige ist halt nach wie vor die Kamera, ja, die bei mir da ein bisschen Bauchschmerzen macht.
Mhm.
Andererseits bin ich sowieso am Überlegen, ja, weil ich softwaretechnisch so bei meinem aktuellen iPhone abgespeckt habe, da hatten wir ganz am Anfang der Sendung kurz drüber gesprochen, wo ich gesagt hatte, hier mit Verfolgung, Werbung etc. Ich hatte das eh schon mal angesprochen, ich bin immer weniger aktiv, was jetzt irgendwas an Social Media betrifft, nutze auch immer weniger Plattformen und Dienste, habe da vieles von meinem iPhone gelöscht und käme eigentlich mit meinem alten Nokia, ja, vor Smartphone-Zeiten bequem durchs Leben, wenn da drauf WhatsApp laufen würde.
Ja, okay.
Und bin da momentan aus Spaß, ja, weil ich da auch entsprechend auf Reddit über eine Gruppe gestoßen bin, ja, am Gucken hier, was so Dumpphones betrifft, auf denen WhatsApp läuft.
Mhm.
Rein spaßeshalber. Also keine Smartphones, ja, gerade um halt einmal Bildschirmzeit zu reduzieren, noch zu reduzieren, was ich eh schon getan habe. Ich brauche die ganzen Social-Media-Dienste aktuell nicht. Ja, wie gesagt, das Einzige ist halt wirklich WhatsApp, weil da viel, viel, viel einfach privat drüber läuft. Mhm. Das wäre halt so ein Dienst, auf den ich nicht verzichten will oder kann.
Ja.
Und da bist du halt schon eingeschränkt, ja, weil in der Regel läuft das nur auf Android oder iOS. Zumindest mal in dem Funktionsumfang, den man haben
das
will.
Das ist richtig, ja.
Läuft das da nur, ja. Mhm. Und warst stark überrascht, ja, was es an sogenannten Dumpphones, die eigentlich keine Dumpphones sind, mhm. ja, zumindest manchmal, wenn sie unter Android laufen und da vielleicht auch mal unter Android 14, ja, das ist ja im Prinzip dann schon ein Smartphone, weil du nutzt es halt nicht wie ein normales Android-Phone, was es da so gibt, ja, und wie die relativ günstig die Preise liegen, ja. Mhm. aber wie gesagt, habe mich da dann halt auch nochmal mit dem iPhone beschäftigt, weil es September steht vor der Tür, ja, mein 13er muss jetzt auch langsam mal abgelöst werden und habe dann halt, wie gesagt, auch mal wieder nach dem R geguckt und war dann überrascht, ja, wie gering der Unterschied zum 17er mittlerweile einfach ist. All bei Neugeräten. Mhm. Wenn du gebraucht gehst, sieht es auch nochmal anders aus. Wenn du Refurb gehst, sieht es obwohl nicht so viel anders aus. Aber das ist schon eine Ansage, wo ich dann auch sage, okay, wenn Händler neue Geräte mit minus 25% beim Air zum Beispiel jetzt raushauen, mhm. ja, können die bei Apple auch entsprechend einkaufen. Und das lässt dann schon, dann ist halt die Frage, ist es wirklich dann der Preis, gerade wenn du es nicht bei Apple kaufst, ja, warum das sich vielleicht gefühlt so gut verkauft?
Ja.
Beziehungsweise die Nutzerdaten halt draußen einfach da sind für dieses Telefon. Liegt es dann wirklich da dran oder ist es dann doch ein Gerät, wo du sagst, okay, das ist für einige ja anscheinend doch geeigneter, als man, also als wir das als Nutzer dann einfach sehen. Weil wie gesagt, alleine die Kamera, Akkulaufzeit etc., alles andere passt, ja, nur die Kamera ist halt so.
Die Kamera ist der Haken an der ganzen Geschichte, da auf jeden Fall.
Mich. Ja, wie gesagt, für andere ja nicht, sonst ja. würden sie ja das Ding nicht nutzen. Ja.
Ich meine, das sind natürlich die Zahlen aus den Staaten und ich weiß nicht, wie der iPhone Air-Markt wirklich in den Staaten ist oder wie dort die Akzeptanz in den Staaten ist. Ich weiß nur halt, dass in Deutschland das Gerät nicht so gut angekommen ist. Ne? Sonst wären wahrscheinlich auch diese Preisreduzierungen so nicht von den Third-Party-Händlern erfolgt. Weil wieso sollte man das so stark reduzieren, wenn es gut läuft und wenn es sich gut verkaufen lässt?
Ja, ne? Wobei, wenn man mal guckt, wie die Margen normalerweise liegen, also da muss Apple schon auch von sich aus.
Ja.
Also der EK muss da auch entsprechend liegen, damit sie das so raushauen können.
Das ist, oder sie haben sich halt von der Kapazität überschätzt und schieben das jetzt.
Meinst du?
Plus, minus null. Ich weiß es nicht. Ich bin im iPhone-Distributionsgeschäft nicht drin. Ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß es ja. nicht. Ja, das sind teilweise auch sehr komplexe Strukturen. Es kann ja auch sein, dass sie da eine Mischkalkulation machen, so ungefähr. Sagt dem Motto, naja, da haben wir jetzt die und die eingekauft.
Ja, ja, also mhm. könnte bei Amazon definitiv der Fall sein, weil, ja. weil bei der Größe, bei dem Laden.
Und wie gesagt, die stärksten Angebote gab es nach meiner Meinung bei Amazon. Und das dementsprechend auch noch variierend der jeweiligen Farbe. Ne? Also es gab da Farben, die teilweise sogar bei 28% Reduzierung gelegen haben.
Ne? Halt dich fest. Ey, ich habe zwischendrin mal Amazon geöffnet. Mhm. Die 1-Terabyte-Version von dem iPhone Air, mhm. minus 29%. Okay, wie gesagt, immer zum UVP.
Also ja, trotzdem.
Minus 30%.
Es ist die Top-Version. Es gibt, glaube ich, kein größeres, ne?
Genau.
Ja. Mhm.
Aber 12 statt 1700?
Das ist eine Hausnummer.
Wer, also das würde ich mir, das Ding würde ich mir so nicht kaufen.
Ja, aber wer jetzt extrem viel Speicherplatz benötigt und wo die Kamera jetzt eine untergeordnete Rolle spielt, der ist da, denke ich, ganz gut bedient. Aber naja, wie auch immer.
Okay, also.
Ist eine Hausnummer.
Ungewöhnlich, ja.
Ja.
Würden Sie so mal das Neo raushauen, ne?
Mit 29% Reduzierung, ja. Wird aber nicht passieren. Das läuft ja wie geschnitten Brot. Das hat eine wahnsinnige Akzeptanz, das Gerät. Das ist, wenn ich so in der Universität unterwegs bin, da gibt es ja dann so die Treffpunkte in der Uni, wo dann die Studenten sich treffen, ja, und da rumsitzen, da ist die Verbreitung von Neos schon relativ groß und man kann sie ja sofort erkennen, sofern sie jetzt eine auffällige Farbe haben etc., erkennt man die Geräte ja sofort. Ne? Also das Ding hat sich echt verbreitet wie die Pest, in Anführungsstrichen.
Ja. Na, ist das schön so.
Ja, es ist überraschend. Es hat mich jetzt überrascht, im Endeffekt, dass das so eine große Akzeptanz findet. Aber zum Neo kommen wir gleich nochmal. Oder, was heißt gleich? Wir haben ja, ist als nächstes Thema drin. Ne? Lange hat man sich ja gefragt, wie schnell das Neo nun wirklich laden kann. Das war eine Sache, die bis vor ein paar Tagen noch gar nicht wirklich klar war. Und Apple bestätigt, dass man maximal mit 30 Watt das Gerät aufladen kann. Ist ganz interessant zu wissen, weil danach sollte man auch sein Netzteil kaufen, weil in Deutschland oder in Europa ist ja das Netzteil nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall ein richtiges Netzteil auswählen und nicht unterdimensioniert dementsprechend rangehen, wenn man das maximal rausholen will. 30 Watt klingen jetzt wenig, aber man muss ja auch bedenken, es ist ein A18 Pro. Der Akku ist jetzt auch nicht so riesig, ne? Also von daher ist das, denke ich, okay. Mehr geht natürlich immer, aber ja, okay. Man muss irgendwo Abstriche machen. Und dann kommen wir zu einem Thema, was ich selbst ausprobiert habe und was sehr, sehr schnell und einfach zu installieren ist, muss ich dazu sagen. Also das ist eine Hacking-Anleitung oder eine DIY-Anleitung, die wirklich sehr schnell und einfach nachzuvollziehen ist und nachzubauen ist, ohne dass man jetzt großartig das Gerät extrem manipulieren muss. Es hat ergeben, dass wenn man ein Kühlpad einbaut und die Verbindung zwischen dem SoC oder der SoC-Einheit und dem Aluminiumgehäuse herstellt, damit die Wärmeableitung konstant und schneller und besser funktioniert, dass es eine doch signifikante Leistungssteigerung ergibt. Bedeutet, wenn man jetzt, wie gesagt, diese Verbindung mit einem Kühlpad herstellt, die es frei am Markt zu kaufen gibt, macht sich das bemerkbar, zum Beispiel in einem Benchmark-Wert von Cinebench von 1705 Punkten konstant. Und ohne Kühlpad lag dieser Wert ungefähr bei 1556 Punkte. Also messbar kann man da schon einiges rausholen. Und wenn wir mal zurückblicken auf das allererste M1 MacBook Air, da hatten wir das gleiche Problem. Dieser M1 SoC, die SoC-Einheit lag auch so ohne Verbindung, ohne Wärmeabfuhr auf dem Logic Board rum. Und da konnte man das auch dementsprechend mit einem Kühlpad manipulieren, das Gerät, und dementsprechend eine konstante und bessere Wärmeabfuhr herstellen. Und hat da auch nochmal ein wenig mehr Leistung rausgeholt. Es wundert mich, dass Apple das jetzt nicht selbst getan hat und nicht selbst dieses doch einfache Element verbaut hat, um dementsprechend eine bessere Performance aus dem Gerät herauszuholen. Weiß ich nicht. Warum? Ich denke, im Alltagsbetrieb wird sich das jetzt nicht so bemerkbar machen, bei den Anwendungen, die man klassischerweise mit dem Gerät eigentlich macht oder machen sollte. Aber trotzdem, man hätte mehr Leistung rausholen können. Konstant mehr Leistung, ohne dass das Gerät oder der SoC ins Throttling hineinkommt, sondern dass man konstant halt die Wärme abführt und dementsprechend bessere Leistung hat. Schade. Ja,
das ist halt die Frage, wie warm wird das Gehäuse?
Du meinst, dass man da auf dem Oberschenkel sich keine Verbrennungen holt?
Ja, beziehungsweise unangenehm.
Es wird spürbar wärmer, aber jetzt nicht so unangenehm, dass man es nicht aushalten kann.
Ist ja auch eine schöne Formulierung. Ja, mein Gott, ja, 50 Grad.
Nein, ich habe das.
Leichte Verbrennung.
Ich habe das jetzt ehrlicherweise nicht gemessen und ich habe jetzt auch nicht den kurze Hose-Test gemacht, dass ich mich jetzt. Wir haben ja auch noch nicht kurzes Hosenwetter, sage ich jetzt mal. Könnte vielleicht ein Aspekt sein, dass man nicht möchte, dass das Gerät oder dass man punktuell eine extreme Erwärmung hat an dem Gerät. Das könnte ein Grund sein, möglich. Das müsste man vielleicht nochmal genauer nachmessen. Zu einer Jahreszeit, wo man vielleicht mal eine kurze Hose trägt. Ist ein Aspekt, der. Ja, müsste ich mal ausprobieren. Für alle diejenigen, die das nicht auf dem Schoß betreiben, da wird das wahrscheinlich egal sein und die können das Kühlpad nachrüsten. Ohne das Gerät jetzt zu manipulieren mit Lötkolben etc., weil das kann man lötkolbenfrei installieren. Man muss im Endeffekt nur die Bodenplatte abschrauben und dann kann man das Kühlpad auftragen oder befestigen. So ist es. So, und dann gibt es mal wieder eine Erhebung, eine Umfrage von Morgan Stanley. Und das sieht für Apple relativ gut aus, auch wenn der Gesamtmarkt 2026 sich wahrscheinlich generell etwas wärmer anziehen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Apple wird wahrscheinlich noch am besten dabei wegkommen, nämlich ein Rekordinteresse an iPhone-Upgrades. Das steht Apple bevor im Jahre 2026, wenn man Morgan Stanley Glaube schenken mag. Das bedeutet, dass die geplanten Updates oder Upgrades 26 Rekord nicht umsetze, sondern Upgrade-Potenzial erfahren soll. Und Apple ist wahrscheinlich der einzige globale Smartphone-Anbieter, der im Jahre 2026, also dieses Jahr, signifikante Marktanteile gewinnen könnte und dementsprechend nicht im Vergleich jetzt zum Android-Markt Probleme haben wird. Weil Android hat das große Problem, was man herauslesen konnte, dass die sich dementsprechend speichertechnisch nicht so viel sichern konnten, ihre Lieferkette nicht stabilisieren konnten. Also kein Android-Anbieter konnte die Lieferkette so stabilisieren, wie es Apple getan hat. Und deswegen sieht es so aus, dass Apple die Preise relativ stabil halten kann, die RAM-Ausstattungen stabil halten kann, so wie sich das Apple halt auch in der Roadmap vorgestellt hat. Bei Android sieht es ja so aus, dass sie teilweise ihre Geräte zurückdrehen, was den Arbeitsspeicher beanlangt.
Ja, ich wollte es auch noch ansprechen, genau.
Das zieht sich ja durch die komplette Industrie, also auch die PCs, also die Windows-PCs werden ja runtergeschraubt ohne Ende. Aber
da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja.
Genau. Und aber dementsprechend auch die Smartphones. Und wie wir ja alle wissen, ist Android ja nicht so sauber programmiert und so gut aufgestellt, dass man auch mit relativ wenig Arbeitsspeicher zurechtkommt.
Also meine Hoffnung ist ja, dass generell alle Hersteller gerade hier in der Windows-Welt mit ihrer ganzen Bloatware und eigenen Softwarelösung, dass sie da halt jetzt mehr drauf achten, dass gerade auch Windows, also Microsoft und auch Google mit Android da entsprechend bei der Entwicklung einfach Wert drauf legen, dass ihre Systeme auch mit nicht mehr RAM und vor allem mit eventuell weniger RAM besser zurechtkommen.
Du meinst, die Speicherkrise zwingt die Hersteller dazu, wieder sauberer, effizienter zu programmieren?
Und definitiv.
Ja, das wäre ein toller Nebeneffekt.
Also ich hoffe es, zumindest mal gerade für Android, dass da Google mit dran arbeitet, das effizienter zu gestalten und dafür zu sorgen, dass das System auch auf weniger RAM einfach besser läuft. Wir sehen es gerade im Kastenbereich sehr viel, dass da, wo Modder etc. halt an eigenen Distributionen oder Android-Versionen für bestimmte Modelle arbeiten, dass die da auch am RAM-Verbrauch arbeiten und da halt gucken, welche Dienste beziehungsweise wo sie selbst dann noch anpacken können, um das halt besser laufen zu lassen zu können, was halt weniger RAM und Prozessorleistung betrifft. Und dass das halt auch eine Sache ist, die von Google direkt mit Android berücksichtigt wird. Es wäre uns zu wünschen, weil, wie gesagt, es wird Hersteller geben, die A, weniger RAM reinstecken, wo sie der Meinung sind, dass das verkraftbar ist, und die ja ihr RAM auch nicht erhöhen, ja, die halt, oder wo geplant war und wo sie dann sagen, es geht einfach aktuell nicht. Ja, wir bauen lieber zwei Geräte oder wir verkaufen lieber zwei Geräte mit 8 Gigabyte anstatt eins mit 16.
Ja, das ist richtig. Ich meine, Android hatte ja immer schon so ein Problem. Wir wiederholen uns quasi, genau. Aber das war immer ein Problem mit ihren Speichergeschichten.
Die einfachste Lösung für Hersteller war halt bisher immer einfach mehr RAM draufzuwerfen.
Weil er auch günstig verfügbar war.
Ja, auf jeden Fall war er gut verfügbar. Mittlerweile ist es nicht mehr unerwitt teuer. Ja, also von daher, das ist, wie gesagt, das hören wir. Das hört man ja schon, man hat es in der Gadget-Ecke schon gesehen, dass einige Hersteller jetzt teilweise von 2 auf 1 Gigabyte gegangen sind, ohne es anzukündigen oder zu bewerben. Teilweise sind einige technische Daten auch nicht aktualisiert worden, sondern die Leute haben es erst gemerkt, als sie die Geräte zu Hause ausgepackt haben. Das ist auch so ein Unding aktuell, aber das ist eine Sache, die läuft.
Ja.
Ich denke nicht, dass wir das bei namhaften Telefonherstellern sehen, dass sie einfach weniger liefern, obwohl das da das Produktsheet noch was anderes sagt. Aber wir werden definitiv gerade im günstigen Bereich Modelle sehen, wo wir nicht mehr RAM kriegen und wo eventuell sogar RAM gekürzt wird.
So ist es.
Das wird einfach so sein.
Und das ist auch der große Aufhänger von der Erhebung oder von dieser Analyse von Morgan und Stanley, dass, wie gesagt, Apple sehr gut da durchgeht, aufgrund dessen, dass sie gute Lieferketten haben und gut durch die Speicherkrise höchstwahrscheinlich durchkommen. Ja.
Und was dieses Jahr auch ein großer Vorteil für Apple ist, gerade wenn das iPhone 18 kommt, du hast ein sehr gutes 17er, was nach unten durchrutscht.
Ja.
Das wird auch nochmal an Leute, die noch nicht geupgradet haben auf das 17er, wo das 18er vielleicht noch nicht mal so viel Neues im Vergleich zum 17 mitbringt. Gerade der Sprung vom 16 zum 17 war ja schon
so groß.
Ja. Und ich denke nicht, dass der Sprung vom 17 zum 18 so groß werden wird, wie jetzt da, wie gesagt, von 16 zu 17, die dann, wenn es nach unten durchrutscht und nochmal ein paar Euro günstiger wird, die dann vielleicht zum 17er upgraden, obwohl jetzt das 18er dann gerade gekommen ist. Gerade wenn sie vielleicht aus der Android-Welt kommen, wo das 17er in dem Line-Up wirklich zwar ein günstiges iPhone oder das nicht mehr ganz aktuelle iPhone ist, aber von den technischen Daten gerade im Vergleich zum 16er einfach gut dasteht.
Absolut, ja. Und ich sage ja, das 17er war der größte Wurf seit Jahren bei Apple.
Und das ist in dem 26er Line-Up dann auch nochmal so eine Nummer, die da auch nochmal für entsprechend, denke ich mal, verkaufte Geräte sorgen kann.
Ja. Gut.
Ja, ich habe ja auch schon überlegt, ob ich nicht dann jetzt, wenn das 18er kommt, die Unterschiede nicht so groß sind, vielleicht zum 17er greife. Und gerade im, nicht Third Party, aber im, sag mal.
Bei den Carriern oder bei den Händlern.
Oder da gerade vielleicht nochmal mit noch etwas mehr Rabatt dann rausgeht, weil, wie gesagt, das 18er jetzt in der Verkauf ist. Ja.
Zum Beispiel, ja. Ja. Wie gesagt, aus dieser Morgan Stanley Umfrage kam auch noch ein interessanter Punkt hervor, der mir eigentlich schon relativ klar ist. Android-Nutzer haben eine sehr geringe Markentreue. Gut, ich glaube, wenn ich in der Android-Welt unterwegs wäre, dann würde ich auch mal verschiedene Marken ausprobieren. Ich wäre jetzt auch nicht so fixiert. Das
ist ja die Frage, in welchem Preissegment bist du unterwegs?
Ja.
Weil ich denke, dass Samsung Ultra oder generell Samsung-Nutzer da schon eine gewisse Markentreue haben.
Ja,
das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Aber wenn du eh im günstigen Segment unterwegs bist und da vielleicht von einem Hersteller zum anderen springst, weil der Preis vielleicht eher der ausschlaggebende Faktor ist, beziehungsweise da ein Hersteller 2, 3 Features dann mit einer neuen Version bringt, die dein bisheriger Anbieter noch nicht hatte. Und wie gesagt, der Preis stimmt, dass du da dann springst. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Aber wie gesagt, wenn du da, oder früher Sony oder so, ja, wenn du da unterwegs warst, dann glaube ich, kann das schon eher eine gewisse Markenbindung einfach da sein, als wie gesagt bei so ein paar anderen.
Ja,
gerade im günstigen Segment.
Ich glaube schon, dass gerade Samsung es geschafft hat, eine Markenloyalität aufzubauen und dementsprechend dann logischerweise auch eine Markenbindung aufzubauen. Weil Samsung wird ja auch immer als der direkte Konkurrent zu Apple genannt. Ne? Bei vielen ist es ja so, dass sie, also sie haben so einen Standard-Smartphone-Nutzer, der redet ja jetzt nicht von Android und Apple, der redet ja teilweise meistens Samsung und Apple, ne? Das sind immer so diese zwei Marken, die verglichen werden. Und ja, wenn ich beobachte in meinem Bekanntenkreis, diejenigen, die mit Android unterwegs sind, die sind meistens dann auch mit Samsung unterwegs und die haben dann auch schon das 4., 5., 6. Samsung-Gerät. Und ja, du hast recht, wenn ich mal scharf überlege, Leute, die im Low-Budget-Bereich unterwegs sind oder Mittel-Budget-Bereich unterwegs sind, die wechseln dann schon mal von Xiaomi zu OnePlus oder wo auch immer hin und schauen sich um, wo sie das preis-leistungsstärkste Gerät bekommen. Das ist richtig, ja. So ist es. ja, Samsung hat da schon geschafft, eine dementsprechende Bindung aufzubauen. Genau wie und die Google Pixel Fans, das sind auch, ist auch eine starke, das ist zwar eine relativ kleine Community, ja, aber es ist eine sehr treue Community. Also Leute, die den Pixel benutzen, das sind Wiederholungstäter meistens. Die kaufen öfter einen Pixel.
Ja, ja. Und wenn man das Thema Marktanteile mal guckt, sollte wirklich ein faltbares von Apple kommen.
Ja.
Werden einige wahrscheinlich da, entweder weil sie eh schon auf im Faltbaren unterwegs sind und dann halt Apple jetzt eins anbietet, dann sich ein Apple vielleicht kaufen, oder aber die eh auf Apple gewartet haben.
Mhm.
Also da auf jeden Fall, wie gesagt, anderes Thema ist wieder, inwieweit kann halt der gesamte Smartphone-Markt da einfach wachsen oder wird es dann einfach andere Hersteller wie Motorola oder Samsung in dem Bereich einfach verlieren.
Mhm. Ja.
Ja, wobei gerade Moto darf man da echt nicht unterschätzen. Also mit der ihrer 60er und so, das waren ja eigentlich auch sehr gut bewertete Geräte da draußen. Ja.
Mhm.
Ich hab, die von den aktuellen habe ich glaube ich nie eins, da hatte ich doch mal eins in der Hand. Nee. Ich glaube die aktuellen hatte ich noch nicht in der Hand, ja.
Ja. Ja, ich meine, OnePlus hat sich ja auch mehr oder weniger vom europäischen Markt verabschiedet. Die sind jetzt auch nur in ein paar Märkten noch die, zu Hause. Ne?
Ah, wenn du mal guckst, wo die herkommen und wie sie heute dastehen. Ja. Ah, so schade.
Die haben ihre komplette Markenidentität verloren, ja, sage ich jetzt mal. Ja. Das, wofür sie eigentlich gestanden haben, haben sie ja komplett verloren. Und ich hatte echt einen großen, ein großes...
Also OnePlus tut ein bisschen weh.
Ja.
HTC.
Ja, ich hätte...
Dass die damals auch den Sprung nicht geschafft haben, ist auch sowas, weil die wirklich tolle Geräte hatten.
Das HTC One war das schönste Android-Phone, was ich jemals in der Hand gehabt habe. Ich habe es auch teilweise benutzt. Ja.
Die hatten auch mal designtechnisch, okay, klar, mein Gott, es war auch wieder ein Smartphone, aber gerade auch was Gehäuse und dann auch diese dieses Diamant-Shape und sowas, die hatten wenigstens mal was anderes, ja.
Absolut, ja. Also die haben sind stark von ihrer ursprünglichen Identität abgekommen. Und wie gesagt, OnePlus, das war eine tolle Marke. Ja. Und die hatten es mal ganz anders angefangen damals. Und ja, jetzt sind sie mehr oder weniger nicht mehr und international. Wem ich
auch jedes Mal gerne immer wieder in den Hintern treten würde, ist Microsoft.
Ja, ja, klar. Da hängt ja noch viel, viel mehr dran. Der ist ja ein komplettes Ökosystem, was eingestampft worden ist. Eine komplette Plattform, die nicht mehr existiert.
Hätten,
ja.
Die hätten dürfen damals nicht einfach das Handtuch in den Ring werfen.
Ja. Absolut. Das hat den,
der Zug ist abgefahren. Ja.
Das hat den ganzen Markt nicht gut getan, nach meiner Meinung. Ja. Dass es im Endeffekt nur noch zwei Player gibt, das ist nicht gut.
Ja, ja, aber wir haben doch so, ja, wir haben ein OS im Prinzip als Konkurrenz zu iOS und das ist Android.
Ja, das ist richtig, ja.
Und das ist, auch wenn Android in Anführungszeichen offen ist, ja, und viele Hersteller das nutzen, hast du echt das Problem, dass es ist halt im Prinzip ein OS, ja, was da draußen auf vielen Geräten läuft. Ja,
ja. So ist es. So ist es.
Ja, wobei, wie gesagt, wem ich ja auch heute noch nachweine, ist Nokia, ja. Aber oder Nokia, ja, aber das ist auch wieder so eine andere Geschichte. Ja.
Es gibt ja noch Feature-Phones. Blackberry.
Blackberry.
Ja.
Wobei, da bin ich mal gespannt auf das neue Klicks. Oder auf das Telefon von Klicks. Da bin ich echt mal gespannt.
Das war doch der Zubehörlieferant der Tastaturen
genau,
fürs iPhone.
Der Fischer, genau, der mit dem Klicks Keyboard ja kam, die machen ja, oder da warten wir ja jetzt aktuell aufs Telefon. Da bin ich mal gespannt, inwieweit das wirklich was kann. Ja, mein Gott, es gibt da zuletzt, das eine Kickstarter, was ich da gesehen hatte, das, wie heißt das mal, Titan Elite, Titan irgendwas. Das ist ja auch hier so Blackberry-Style Android-Gerät. Das sieht auch sehr nice aus. Vor allem die haben eine orangene Version, also quasi dieses iPhone-Orange, ja. Das sieht auch nicht schlecht aus, ziemlich fresh. Da bin ich auch mal gespannt. Das war jetzt, glaube ich, auf dem Kongress gerade zu sehen, auch nochmal. Da bin ich auch mal gespannt, so wenn es in wirklich dann verfügbar ist.
Ja.
Das könnte so in seiner Nische mit QWERTY-Smartphones auch nochmal was werden.
Orange ist immer gut im Moment. Und was mich jetzt ja auch gewundert hat, dass das MacBook Neo nicht in Orange rausgekommen ist, das wundert mich. Das hätte sich doch angeboten, da ja diese Farbe so gut läuft. Da hätten sich
definitiv ein paar Farben angeboten, ja.
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 Aber gut.
Gerüchteweise auch bei den beim iPhone gerüchteweise soll ja vielleicht doch noch mal so ein Red kommen, Product Red sagen. Oder es hoffen ja viele auf Product Red, weil das vom Rot her an sich eigentlich ein schön intensives Rot war. Bin mal gespannt, ob da noch mal was kommt. Ja.
Also beim Standard
Neo sehe ich eher skeptisch, weil das einfach von der Größe her, ich weiß nicht, ob das Rot da wirklich so gut dann funktionieren würde auf dem Gerät.
Aber das Citrus ist ja auch sehr aufdringlich als Farbton, ne?
Also
das
finde ich jetzt eigentlich gar nicht.
Ich
finde das nicht, also wie gesagt, ich finde es eine der schönsten Farben auf Neo.
Ja, gut, das ist eine Geschmacksfrage. Ich finde das
definitiv.
Ich finde das Indigo, also wenn ich jetzt nicht Silber nehmen würde, würde ich Indigo nehmen. Das gefällt mir.
Das ist auch eine sehr schöne Farbe.
Ja.
Ich finde es halt gerade auch es ist halt jetzt nicht so was anderes wie jetzt das Citrus oder so.
Ja.
Das Pink finde ich eigentlich auch nicht schlecht, ja, aber das wäre jetzt nicht unbedingt so die Farbe, die ich mir kaufen würde. Nö. Aber das Citrus, also wenn ich im Markt für ein Neo wäre, wäre das Citrus wahrscheinlich die Version, die ich mir kaufen würde.
Ja.
Gerade weil es halt auch was anderes dann mal ist. Ja.
Dazu war ich nicht mutig genug. Ich habe mich dann für Silber entschieden, ja. Okay. Sichere Bank. Silber geht immer. Es ist ja meistens auch so, wenn sich Leute Autos kaufen oder leasen oder was auch immer, die sagen, ich kaufe jetzt mal eine ganz gewagte Farbe und am Ende, was kaufen sie? Silber. Ist meistens, oder Silber-Schwarz oder sowas ganz, ganz Normales. Ja. Ne?
Ich würde mir kein weißes Auto mehr kaufen.
Ja.
Und ich würde mir, ansonsten bin ich eigentlich relativ offen, ich bin aber jetzt weiß jahrelang gefahren und nee. Ich wollte immer ein weißes Auto haben und als es dann soweit war. Wobei ich jetzt, wir hatten ja vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, das Auto, was ich da gefahren bin, war grün.
Mhm.
Dieses BMW Seriengrün da.
Ja.
sah schick aus auf dem Auto, aber würde ich mir so auch nicht in die Garage stellen.
Es gibt ja so viel schöne Grüntöne und Farbtöne, Da spielen ja dann auch viele andere Komponenten eine Rolle bei solchen Fahrzeugen. Wie sind die Alufelgen gestaltet? Wie ist das Innenleben? Also es kommt ja immer drauf an. Ne?
Da bin ich ja, wie gesagt, ganz schlicht. Ich sage ja immer, die Autofarbe ist eigentlich zweitrangig, weil ich sitze ja im Auto. Aber es gibt so ein paar Farben, die finde ich zwar ganz cool, aber ich selbst würde es jetzt nicht kaufen. Weil ich muss mir es ja dann doch jeden Tag angucken. Oder vielleicht will ich es dann doch mal wieder verkaufen und man weiß vorher schon, das ist jetzt nicht unbedingt so die gängige Farbe, auch wenn sie mir gut gefällt. Aber das ist halt wieder das, was du gesagt hast, mit Silber geht immer.
Ja,
Schwarz ist eigentlich so ein Ding, was immer geht. Von daher würde ich eher dazu greifen. Oder wie gesagt, wenn ich gebraucht unterwegs bin, mir persönlich, mein Gott, die Farbe ist jetzt eher weniger ausschlaggebend. Da muss sonst alles stimmen am Auto.
Ja. Da kann man lange drüber diskutieren. Es kommt doch halt immer auf das Fahrzeug an. Ich bin ja der Meinung, nicht jede Farbe steht jedem Fahrzeug, ne? Das kommt auch noch dazu.
Ja. Ich bin jahrelang, die erste A-Klasse von Mercedes bin ich ja jahrelang in Blau gefahren. Fand ich auch sehr gut. Blau ist aber auch wieder so eine Farbe, wie du schon gesagt hast. Nicht jedes Auto, zum Beispiel jetzt, den T wollte ich jetzt nicht in Blau haben. Genauso wie den C3 von meiner Frau. Den wollte ich auch nicht in Blau haben. Von daher, wie du schon gesagt hast, ja, nicht jede Farbe. Wobei ich glaube auch gerade hat BMW nicht so einen Petrolton, der so ein bisschen mehr so ins Graublau geht. Die finde ich nämlich zum Beispiel wieder ganz geil.
Ja, die haben ja einige spezielle Farben. Gerade wenn man in diese M-Serie schaut, da gibt's ja sehr interessante Farben, ja, auf jeden Fall. Ja, aber das Blau der A-Klasse damals, wenn ich mich richtig erinnere, das war ja so ein richtiges Königsblau, so ein richtiges starkes Signalblau, ne?
Das war ein schönes Blau.
Das war sehr auffallend, ja. Das stimmt. Passt ja auch zu dem Fahrzeug. Das war ja damals auch ein sehr auffallendes Fahrzeug, letztendlich. Designtechnisch war das ja ich will jetzt nicht sagen eine Revolution, aber es war ja mal was komplett anderes.
Ja, und dem Elchtest hat man es ja damals zu danken gehabt, dass dann ESP direkt in Serie quasi kam. Ja.
Ja, der hat das Fahrzeug nochmal etwas bekannter gemacht, als es ohnehin schon war.
Aber ich war damals sehr zufrieden mit dem Ding. Ich bin ja mehr als eine gefahren damals. Ja,
ja ich.
Und heute die A-Klasse?
Er hat mit der ursprünglichen A-Klasse nichts mehr zu tun.
Nee. Ne? Wobei, auch da muss ich sagen, wenn man mal guckt, die, also nicht die Standard-A-Klasse jetzt, sondern wenn du da mal so ein bisschen die nächste Stufe dann guckst, ja, auch ganz nice. Aber ich sag, bei mir scheitert es dann immer noch nicht mal unbedingt am Anschaffungswiderstand, weil wenn du Spaß an so einem Auto hast, ja, das sagen wir ja auch immer, ja, dann okay. Aber alleine der Unterhalt. Deswegen so M-Serie auch nett, aber alleine der Unterhalt, nö. Alleine das Tanken aktuell.
Ja, der verdirbt es einen aber so richtig.
Aber ich bin auch froh, dass wir uns bei den letzten Anschaffungen nicht für Diesel entschieden haben. Ja.
Ich war ja sonst immer ein sehr großer Diesel-Fan und ich habe meine Fahrzeugflotte, klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe meine Fahrzeuge quasi nicht auf Diesel laufen und das finde ich jetzt ganz gut.
Naja, also wir hatten auch Diesel zur noch richtigen Zeit.
Ja. Ja, wie gesagt, so ist das.
Ja, okay, jetzt sind wir aber auch schon wieder so abgeschwiegen. Ja.
Aber wir kommen noch zum Autothema. Zum Schluss der Sendung haben wir noch ein schönes Autothema.
Haben wir auch noch eins?
Ja. Das habe ich mir extra hier, ich wollte gerade sagen, hier habe ich mir extra in die Sendung rein diktieren lassen von Volkswagen, aber das stimmt ja gar nicht. es haben sich ja schon einige Hörer gemeldet, die haben gemeint, es sieht ja so künstlich aus, warum wir immer so Volkswagen-Themen hier einbauen. Ja, ich mag die Marke Volkswagen, aber genauso kann ich auch kritisch über die Marke Volkswagen reden.
Ja, du bist ja eigentlich exklusiv im VAG-Universum unterwegs, ne?
Das stimmt nicht. Einer meiner Fahrzeuge ist nicht.
Böse Zungen würden sagen, soll man das noch Auto nennen?
Mein Vater hat immer gesagt, das ist ein Straßenbeleidiger.
Ja. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Wir waren ja auch mal kurz davor, also kann man sagen, um was es geht?
Smart One Mini, aber der ganz alter aber Smart.
Ich wollte gerade sagen, das ist nur ein alter.
Ja, ja.
Wir hätten uns fast mal den als Cabrio gekauft.
Ich habe den ja als Cabrio-Version.
Ja, ja, wie gesagt,
wir hätten uns
mal als Cabrio.
Das ist ja zum Glück nicht mein Daily, sag ich mal, weil das wäre teilweise ein wenig zu klein, um Sachen zu transportieren. Aber in den letzten Tagen musste ich sehr viel kleine, kurze Strecken fahren und immer wieder pendeln. Und das hat sich dann doch positiv auf die Tankkosten
Da muss man gucken, gerade dieses Fahrzeug war ja auch bei Pendlern als Diesel beliebt.
Ja, absolut.
Das hat ja Mercedes damals auch äußerst unterschätzt gehabt, oder Smart hatte das ja äußerst unterschätzt, dass, wie gesagt, diese Diesel-Variante bei Pendlern, weil sie gesagt haben, Kleinwagen, Cityflitzer etc., klar, Diesel ja, aber dann so als Lösung für irgendwelche Dienste und Dienstleister halt. Aber wie gesagt, der wurde ja auch privat als Pendelfahrzeug gekauft, weil er vom Verbraucher her halt relativ günstig liegt.
Absolut, ja.
Hat damals. Und da waren sie echt überrascht. Ja.
Es ist auch nach wie vor ein interessantes Fahrzeug und es ist...
Wobei heutzutage Smart hat ja auch mit dem nichts mehr zu tun.
Nein, der aktuelle
so,
Smart
die sind
nicht,
sowas,
nicht mehr. Ja.
So weit weg voneinander.
Ja, ja, ist richtig. Aber er macht nach wie vor sehr viel Spaß und es ist halt ein Spaßfahrzeug für mich. Und gerade im Sommer ist das ein sehr interessantes Fahrzeug und im Moment fahre ich mehr mit dem Fahrzeug, als ich es mir je erträumt habe, aufgrund der Spritkosten.
Das kann ich voll verstehen, ja.
So ist es. Also war das eine gute Entscheidung, dass ich mir den noch zugelegt habe. Ist zwar kein Daily, Gott sei Dank, aber es ist ein kleines Spaßfahrzeug.
Ja, aktuell ja fast schon, ne?
Ja, aktuell schon. Ja. So ist es. Aber du findest auch schnell einen Parkplatz und kannst mal schnell da und hier. Es ist auch enorm praktisch. Also es macht Spaß.
Eigentlich, wenn du nicht wirklich den Bedarf hast, viel oder schwer irgendwie laden oder ziehen zu müssen, ist der für die Stadt eigentlich wunderbar.
Ja, auch wenn du jetzt im Speckgürtel irgendwo wohnst und hast es nicht weit in die Stadt hinein, ist das ein tolles Fahrzeug, also ohne Frage. Ne? Hört sich zwar an wie eine Nähmaschine, das Ding, gerade die Version, die ich da habe, aber egal. Ne?
Das ist halt auch dem Motor beziehungsweise generell der Fahrzeugklasse einfach zu danken. Ja.
So ist es. Aber
ja, hier manche sagen ja auch so ein etwas, obwohl besser, Anführungszeichen, aber ein etwas besserer Rasenmähermotor in dem Ding drin. Ja.
Also wenn ich so einen Motor im Rasenmäher hätte, das wäre auch...
haben manche ja auch, ne?
Ja, ja. Also er ist schon ein bisschen leistungsstärker als mein Rasenmähermotor, ne? Nee, aber macht Spaß, das Fahrzeug, ja. Aber ich wollte noch ein macOS-Thema einbauen.
Ja.
Und dann kommen wir zum Volkswagen-Thema. macOS 26.4, also macOS Tahoe, warnt vor gefährlichen Terminal-Befehlen. Das ist, im Prinzip klingt das sehr, sehr gut. Gerade weil ja jetzt so viele dubiose Sachen unterwegs sind im Netz, füge mal den Terminal-Befehl ein und mach dies und jenes. Und unbedarfte Nutzer oder Nutzerinnen, die können dementsprechend da sehr viel Schaden einrichten, wenn sie einfach mal so einen Befehl da reinpasten und gar nicht wissen, was dieser Befehl wirklich auslöst. Weil machen wir uns nichts vor, für die meisten Anwender oder Anwenderinnen ist das ein böhmisches Dorf. Gerade wenn man da eine sehr, sehr lange Befehlskette hat und gar nicht weiß, was das denn wirklich auslöst oder vielleicht genau das Gegenteilige auslöst von dem, was es eigentlich tun sollte oder was dort dementsprechend versprochen wurde, was dort passieren soll oder passiert oder dementsprechend nicht passiert oder was dann im Hintergrund für Dinge vielleicht installiert werden oder ausgeführt werden. Prinzipiell ist das
oder gelöscht werden.
Zum Beispiel. Ja, oder was auch immer, da kann halt vieles passieren und das meiste, was dort passiert, ist im Regelfall nicht positiv und nicht gut. Das klingt im Prinzip gut, dass diese Schutzfunktion drin steckt, aber ich gebe zu bedenken, man weiß halt nicht, das weiß man derzeit nicht, wie und wie gut diese Warnfunktion wirklich greift. Und ich habe die Vermutung, wenn ich jetzt mal so in meinen Kundenkreis hineinblicke, dann habe ich die Vermutung, da verlassen sich dann viele drauf. Ach, so nach dem Motto, ich schmeiß da jetzt mal irgendeinen Befehl rein, da ist ja jetzt diese Schutzfunktion drin und die wird sich dann schon melden, wenn irgendwas Kritisches passieren sollte. Und das ist, glaube ich, die Falle, in Anführungsstrichen. Viele verlassen sich dann da drauf und denken, es ist dann alles legit, was passiert. Und wir wissen ja gar nicht, wie gut diese Schutzfunktion ist oder wie gut die wirklich greift. Also sollte man trotzdem vermeiden. Und man sollte trotzdem den gesunden Menschenverstand einschalten und nicht irgendwelche Befehle da einfach mal so sorglos reinkopieren, wenn man nicht ansatzweise weiß oder vermutet, was da dann letztendlich passiert.
Ja, oder wenn man wirklich nicht sagen kann, das ist eine vertrauenswürdige Quelle, aus der ich mir die Informationen halt hole, wo ich was irgendwie kopieren soll, dann Finger weg.
Und generell ist es so, ich sag mal so, 95% der macOS-Nutzer sollten generell auch die Finger vom Terminal lassen.
Ja. Ja, das ist wenn nichts, ich nicht weiß, was es ist oder was ich da machen kann, lass die Finger weg.
So.
Warum?
Wenn man noch nicht einmal weiß, was das Terminal ist, grundsätzlich ist und keinen blassen Schimmer davon hat, sollte man es erst gar nicht aufmachen. Weil die größten Probleme, die ich habe bei meinen Kunden ist, weil sie irgendeinen Scheiß im Terminal gebaut haben.
Ja, warum sind sie überhaupt da? Also von da.
Ja, weißt ja.
Ich habe da so einen Online-Tipp gesehen.
Ja. Du weißt ja, in Anführungsstrichen, was verboten ist, das ist am reizvollsten. Ne? Ist zwar nicht verboten, also, aber es ist irgendwie...
Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht verboten.
Ja, aber es reizt dann ja doch, oh, Terminal, ne? Ja, ich bin der große Unix-Hacker, ich kenne mich aus. Ja,
genau.
Ja, nur weil man immer Terminal aufmachen kann, bedeutet das nicht,
dass
man
davon... Hallo, ist hier das Dark Web.
Ja, weil man da Ahnung von hat, ne? Das ist klar, ja. Für alle diejenigen, die Terminal-Feeling haben sollen, die sollen sich einen Matrix-Screensaver installieren und gut ist. Das reicht in den meisten Fällen aus, um sich als Hacker zu fühlen, wenn man solche Gefühle in sich hegt. Gut. Also von daher hat diese Schutzfunktion, denke ich, auch zwei Seiten der Medaille. Man sollte sich nicht generell auf diese Schutzfunktion verlassen. Das nur als Tipp. Obwohl man dann auch die Möglichkeit hat, wenn diese Schutzfunktion greift, kann man sie dann trotzdem überspringen und man kann fortfahren mit dem, was man da tut oder mit dem, was man da tun will. Diese Option hat man. Aber ne, das nur so als Information. Man ist jetzt nicht dazu gezwungen, das dann abzubrechen. Weil es kann ja auch durchaus sein, dass man weiß, was man tut, ne, und dann nicht weiterkommt. Aber man kann halt dann weitergehen. Man wird halt nur gewarnt, dass das jetzt ein sicherheitskritisches Ausführen eines Befehls ist oder es sein könnte. Und man muss dann halt auf Weiterklicken oder dementsprechend die Eingabe fortsetzen.
Ja.
Ja.
Aber weißt du, was mir da gerade einfällt?
Nein.
Einmal mit Profis, ne?
Ja, aber.
Nee, wenn sich dann wirklich jemand dafür einen Profi hält. Nee, Aber apropos Profis, ja, meine Frau hat mir auch gerade nochmal eine Nachricht geschickt. Die sitzt ja hier momentan auf einer Veranstaltung. Und die hat gesagt, wir sind seit 1:15 fertig, aber die kriegen es ja nicht geregelt, hier alles zum Abschluss zu bringen. Ja. Und dann einmal ja. Die Profis, hat sie gemeint.
Ja. Aber was ich immer wieder merke, dass jetzt diese, also aus meiner Vergangenheit, das ist ja, habe ich ja viele Kunden, die von Windows umgestiegen sind in die Mac-Welt. Und das Äquivalent zum Terminal ist ja letztendlich die Eingabeaufforderung. Und nur weil man sich mit DOS-Befehlen auskennt, heißt das noch lange nicht, dass man
nur
ansatzweise.
Weil man kennt sich mit.
Ja, ne, also, das Terminal und die Unix-Welt ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Dagegen ist die Eingabeaufforderung ein Kindergarten. Ne, also,
das hast du schön gesagt.
Ja, das ist so. Ja, das kann man noch nicht mehr ansatzweise vergleichen. Doch ansatzweise schon, aber das sind ja Galaxien, die da zwischenliegen. Gut, also, unser Volkswagen-Thema, das wurde uns direkt von Volkswagen in die Shownotes geschrieben, um jetzt mal wieder unsere lieben,
ja, für viel Geld, ne?
Unsere lieben Hater und unsere lieben Trolls hier zu triggern.
Ja, okay, wobei das ist ja, obwohl, sag erst mal, um was es geht und dann.
Es gab ein schönes Interview, was Thomas Schäfer, Volkswagen-Mitarbeiter, Konzernchef ist er nicht, sondern Geschäftsführer Volkswagen, gegeben hat dem BBC gegenüber, BBC und respektive dem Top Gear Magazin. Sage und schreibe, die haben auch einen Blog und die haben auch dementsprechend textliche Inhalte. Und das ist ein sehr, sehr lesenswertes Interview, weil er genau das sagt, was wir ja schon, ich wollte gerade sagen, seit Jahrzehnten predigen, aber was wir ja immer so gebetsmühlenartig hier ans Tageslicht bringen. Wir brauchen nicht nur Touch-Interfaces, wir brauchen wieder haptische Knöpfe, wir brauchen wieder richtig anfassbare Tasten, die ein Feedback haben. Und das ist das, was eigentlich in den meisten Fällen auch sinnvoll ist, um ein Fahrzeug sicher und gut zu steuern. Und er hat da einige Fehler eingeräumt und ich finde es wirklich toll, wie ehrlich er in dem Interview war und wie gut er das beschrieben hat und die Anwendungsfelder aufzeigt und die Anwendungsszenarien aufzeigt, wo es wirklich ausschließlich sinnvoll ist, auch Haptik zu haben und richtige Knöpfe zu haben und am besten noch Knöpfe, die auch ein Feedback hinterlassen, in Form von, habe ich sie jetzt auch gedreht und haben sie jetzt auch eingerastet oder habe ich sie jetzt auch gedrückt, diesen Quittungsklick in Anführungsstrichen, dass man weiß, es ist jetzt passiert, der Schaltvorgang oder der Auslösevorgang.
Ja, aber nicht nur das, sondern auch das Blindbedienen.
Genau.
Ich muss auf kein Display gucken und bin abgelenkt. Wobei, das ist ja eh sowas laut StVO und, na okay, aber wer hält sich dann bitte dran? Ne?
Ja, aber ganz zum Schluss komme ich nochmal zu einem Schalter, der total in die Hose gegangen ist. Da erzähle ich gleich nochmal. Es ist aber eine andere Marke. Also, er hat auch eingeräumt, dass es im Nachhinein ein eindeutiger Fehler war, im Golf 8 klassische Buttons komplett zu eliminieren und nur auf Touch-Interfaces zu setzen. Das war ein sehr großer Fehler, hat er gesagt. Und das hat sich jetzt im Nachhinein alles herausgestellt und sie haben halt auch aus den Fehlern gelernt und haben das jetzt auch alles wieder, drehen jetzt auch alles wieder zurück. Und das beste Beispiel ist ja auch der ID Polo. Habe ich ja selbst erfahren dürfen im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist man ja auch zu 80% wieder auf die klassischen Schalter zurückgegangen. Man hat natürlich auch Touch-Elemente, ganz klar, und auch Bedienelemente, aber nur da, wo sie auch Sinn ergeben. Und sie konzentrieren sich jetzt wieder auf das eigentliche Bedienkonzept, so wie es in Anführungsstrichen früher einmal gewesen ist. Und sie wollen jetzt das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Und er hat ja noch andere Dinge angeführt, zum Beispiel einen vernünftigen Türgriff, den man leicht öffnen kann von außen, wo man jetzt nicht irgendwas erst reindrücken muss, damit er rauskommt, sondern wo man wirklich ganz intuitiv, ohne lange nachzudenken, das Fahrzeug aufmachen kann. Weil es gibt ja auch Fahrzeuge,
ja, das ist,
ne, musst du erst überlegen, wie geht
sowas.
Das denn jetzt? Ne?
Dann, ja, das ist aber auch sowas, was sich mir nie ganz erschlossen hat. Aber nicht nur bei dem Konzept, sondern auch bei den Versteckten, die irgendwo am Fenster sind. Da gibt es auch einige Autohersteller, wo gerade die Rücktüren, die hinteren Türen,
ja.
die Griffe so versteckt oder unbedienbar sind, ja, weil sie vom Design her irgendwie an der Ecke gelangt sind, ja, wo sie ja, wo ich mich auch frage, okay, kann man machen und hinten die Tür, da muss ich nicht so oft dran, aber gerade in der Notsituation, und das ist ja auch das, was teilweise ja auch bei versenkbaren Griffen der Fall ist, gerade in Notsituationen immer so ein Thema, ja.
Ja. Notsituation, naja, gut, von außen, von innen kommst du ja schnell raus, weil da ist es ja recht schnell zugänglich, aber wenn, das geht ja mehr ums Einsteigen, wenn die Türgriffe versteckt sind. Da kann ich es noch ein bisschen verstehen, weil das auch teilweise ein Designelement ist, dass man die Tür jetzt, die hinteren Türen nicht so sichtbar machen möchte. Da kann ich es noch ein bisschen verstehen. Ich glaube, der Renault R5 hat das. Der hat das oben in der Seitenleiste drin, quasi ganz, wo man gar nicht denkt, dass da der Türgriff ist. Aber okay, da habe ich noch ein leichtes Verständnis für, aber es gibt ja so die krasse Türgriff-Designs, wo ich sagen muss, ja, wie geht das denn jetzt oder wie funktioniert das denn jetzt? Ich glaube, Tesla hat es ja auch so, dass man erst draufdrücken muss, damit er rauskommt. Und,
ja, so noch andere.
Da gibt es auch noch andere Hersteller, ja.
Aber zurück zur Bedienung hier mit Touch und so weiter. Gott sei Dank haben das ja fast alle Autohersteller mittlerweile geblickt, dass das nicht die Lösung war für die nicht vorhandenen Probleme. Ja. Mhm. Und dass man nicht unbedingt alles einem gewissen amerikanischen Autohersteller nachmachen muss. Du hast es ja schon gesagt, wir haben das ja schon öfter angesprochen. Und das ist jetzt Gott sei Dank ein Trend, der gerade wieder ein bisschen so rückläufig ist, ja, beziehungsweise dass man halt wieder zurück zu mehr Tasten geht. Gerade wenn man sich ja mal aktuell neue Modelle anguckt oder Modelle, die halt jetzt gerade vorgestellt wurden oder die jetzt dieses Jahr nur in Auslieferung sind, auch wenn man sich mal die Multifunktionslenkräder anguckt, das eine oder andere Bedienkonzept von wegen Hebel und Taste mal weggelassen, aber dass da auch diese Touchpads und touchempfindlichen Felder am Lenkrad verschwinden und da wieder richtig Tasten kommen, das ist auch schon mal it's about time, ja. Also Touchbedienung am Lenkrad hat sich mir auch nie erschlossen. Wieso? Weshalb?
Nein, das muss intuitiv im Memory-Muscle sein.
Lautstärke über Touch am Lenkrad.
Ja, Schwachsinn.
Nein. Nee, nee. Um Gottes Willen.
Nein.
Das ist schon schlimm genug, wenn in der Mittelkonsole der Lautstärkeregler weg ist. Ob das jetzt Drehregler, Taster oder so war, egal. Aber nein. Nein.
Ja.
Gib mir da vernünftige Tasten. Ja. Und nicht nur den SOS, was ja Vorschrift ist. Ja. Muss ja eine Taste sein. Aber ja. Und dann gab es wieder andere Autohersteller, die haben dir die Tasten für Geld noch zusätzlich verkauft. Ja.
Wer war das jetzt? Weißt du das?
Das war wie heißt denn nochmal der chinesische Autohersteller? Da hast du doch die Leiste zum Anklicken gekriegt fürs Display.
Ach, ja, stimmt.
Mir fällt jetzt der Name nicht ein.
BYD, kann das sein?
Wollte ich jetzt mich nicht festlegen. Mhm. Kann sein, aber ich weiß es jetzt nicht.
Ja, aber zum Schluss wollte ich noch einen kleinen Rant loswerden.
Ja.
Ich bin in den letzten Tagen aus Gründen des Öfteren einen Opel Zafira gefahren. Würde ich mir jetzt niemals kaufen, ist auch nicht mein Fahrzeug, aber aus Gründen, ne, bin ich das Fahrzeug öfter gefahren. An sich ein schönes Auto, toll, groß, geräumig, toll. Automatikversion. Ja, ich sitze da so drin und gucke, wo ist denn jetzt der Wahlhebel für die Automatikgeschichte? Ich suche, schaue über das Armaturenbrett, gucke. Dann gucke ich ein Stück weiter nach unten, ungefähr auf Kniehöhe, aber noch ein Stück weiter unten. Da sitzt fast in der Mitte ein kleiner Drehregler. Sieht aus wie ein Radioknopf. Gucke da drauf, das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein, dass das der Schalter ist für die Automatikwahl oder für die Gangwahl. Und tatsächlich, nicht der Schalter ist groß genug eigentlich, das ist jetzt nicht das Problem. Aber die ergonomische Positionierung von dem Schalter ist völlig Banane. Die Arme können ja gar nicht lang genug sein, um da vernünftig dran zu kommen. Ich muss mich zwangsläufig, ich habe jetzt nun wirklich keine kurzen Arme. Ich habe aber keine Arme bis zum Fuß. Also ich muss mich zwangsläufig ein Stück aus meinem Sitz nach vorne beugen, muss meine Sitzposition verlassen, um dementsprechend entweder die Parkposition einzuschalten oder den Neutral- oder den Rückwärtsgang einzulegen oder überhaupt, um das Fahrzeug in den Gang zu schalten oder in eine Wahl zu treffen, eine Gangwahl zu treffen letztendlich. Und das ist totaler Bullshit. Und da habe ich gedacht, okay, es ist jetzt nicht das ganz aktuelle Modell. Es gibt mittlerweile schon einen Facelift. Okay. Und guck dann auf Bildern mir das Facelift-Modell an, weil physisch hatte ich da keinen Zugriff zu auf das aktuelle Modell. Da sitzt der Schalter an der gleichen Stelle, ist aber kein Drehschalter mehr, sitzt aber noch ungefähr ein bisschen tiefer und es ist ein Kippschalter, den man nach oben oder nach unten drücken kann und dementsprechend die neutral Parkposition und so weiter auswählen kann. Warum hat man da nicht das Ding etwas höher positioniert, dass man nicht, sich nicht nach unten beugen muss, um diesen Prozess in Gang zu setzen? Das ist völliger Mumpitz. Ich weiß es.
Das ist doch eine Automatik. Was willst du an dem Schalter?
Rückwärts, wenn du rangieren musst. Parken, Fee.
Nee, Automatik.
Ja, klar. Es ist im Prinzip ist es ein tolles Fahrzeug. Und gerade diese Saphira-Geschichte ist ja.
Ich war auch nie ein Freund, wo der Wahlhebel am Lenkrad ist.
Du meinst, ja, aber da muss ich mich wenigstens nicht nach vorne beugen, um eine Auswahl
Nein,
zu treffen.
Nein, da hast du es noch, vielleicht sogar noch mehr in Griffnähe, ja, aber war ich auch nie ein Freund von.
Ja, also das ist
heutzutage musst du doch froh sein, wenn du überhaupt noch eine Taste hast. Obwohl, die kommen ja alle wieder, hatten wir ja gerade gesagt.
Ja, und das Drehrad, das ist ja so ein kleines Drehrädchen, ungefähr die Größe, ja, so eine doppelte Radiodrehradgröße. Erinnert mich so ein bisschen an das Joke-Dial von BMW. Fasst sich auch wertig an, hat auch Einrastpunkte und es wird auch dementsprechend im Bordcomputer wiedergegeben, welche Auswahl ich gerade getroffen habe. Alles toll, aber die Positionierung ist völlig bescheuert. Ist nicht ergonomisch. Ja, aber gut. Ich meine, es ist ja ein Plattformfahrzeug, das hat ja, der hat ja verschiedene Marken setzen ja auf das gleiche Fahrzeug. Die sehen ja mehr oder weniger alle gleich aus, nur die Innenraumgestaltung und das Innenraumdesign unterscheidet sich und so ein bisschen vom Kühlergrill. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Hersteller das umgesetzt haben. Nach meiner Meinung hat es Opel am schlechtesten umgesetzt, was ich bisher so gesehen habe. Aber das wäre für mich zum Beispiel ein komplettes Ausschlusskriterium, nicht dieses Fahrzeug zu kaufen. Ja, ich stell dir mal vor, jedes Mal, wenn ich diesen Hebel anfassen muss, den muss man ja logischerweise beim Starten und beim Parken einmal anfassen, wenn man sogar noch öfter, wenn man rückwärts fährt, sogar noch öfter. Jedes Mal ärgerst du dich, das wäre ja Schwachsinn. Nee. Nee, nix. Da hilft auch nicht, dass er tolle Dinge drin hat, wie Head-Up-Display und den ganzen Kram, aber das ist ein No-Go. Ja. Ich bin mal gespannt, ob jemand von Opel zuhört und dazu Stellung nimmt, weil es hören ja teilweise Firmen zu, wo wir gar nicht glauben und gar nicht dran denken, dass die uns zuhören. Schauen wir mal. So ist das. Gut. Somit sind wir doch am Ende der heutigen Sendung angelangt.
Ja, sind
ja,
wir?
Ja, ja. Ich hab nichts
okay,
mehr.
Gut, wenn du
ich scrolle und scrolle, hallo. Nee. Manchmal vergesse ich ja gerne was, aber.
Wo ist denn hier das Ende?
Ja, Gadget haben wir auch nicht mehr.
Ah, okay, gut. Nö, dann wären wir durch, ja.
Ja,
knapp. Dann machen wir alleine mal, okay.
Ja, knapp 2 Stunden.
Deswegen, passt.
Passt schon. Gut, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann, ja, mal gucken, ostermäßig, da müssen wir mal gucken, wie wir das terminieren.
Oh, stimmt.
Ja, haben ja Osterfeiertage. Schauen wir mal.
Ja, stimmt ja.
Mal gucken, kriegen wir irgendwie hin.
Ja, denke auch.
Okay, also. Dann bis nächste Woche.
Bis dann.
Ciao, tschüss.